Was ist the next big thing? Wir rechnen mit 2 Milliarden mehr Menschen auf der Erde. Unser erklärtes Ziel? Gemeinsam Einfluss nehmen auf das, was uns alle beeinflusst. Industrie modernisieren, um mit weniger mehr zu erreichen. Nahtlose Mobilität für Menschen und Güter ermöglichen. Die Orte, an denen wir leben und arbeiten, intelligenter machen. Wir entwickeln Technologien, die funktionieren, heute und für kommende Generationen. Für positive Veränderungen, für unsere Kunden, für die Welt. Wir nennen es Transform the Everyday.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz des Geschäftsjahres 2020 der Siemens AG. In diesem Jahr können wir Sie leider nicht persönlich hier am Wittelsbacher Platz begrüßen. Das bedauern wir sehr, aber wir wissen, es gibt einen sehr guten Grund dafür, den Infektionsschutz in Corona-Zeiten. Und so hoffe ich sehr, Sie sind alle gesund und munter. Wie Sie sehen, begrüße auch ich Sie heute virtuell aus dem Homeoffice und nicht aus dem Siemens Headquarter. Es gibt aber keinen Grund zur Sorge. Die räumliche Trennung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme durch die aktuellen Quarantänevorschriften bei möglichen Kontaktpersonen. Und 2 negative Covid-Tests lassen mich hoffnungsvoll aufs Wochenende und das Ende der Quarantäne warten. Gleichzeitig schreitet mit unserer heutigen rein virtuellen Konferenzschaltung die Digitalisierung unserer Zusammenarbeit nochmals weiter voran. Und somit begrüßen wir Sie nach der ersten virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung zur Abspaltung der Siemens Energy im Juli, heute zu unserer ersten rein virtuellen Jahrespressekonferenz. Wir haben alles daran gesetzt, eine Lösung zu finden, die Ihnen auch heute den bestmöglichen engen persönlichen Austausch mit uns ermöglicht. Bitte geben Sie uns im Anschluss gerne Rückmeldung dazu. Wir sind sehr daran interessiert, dazuzulernen und zu verstehen, was wie bei Ihnen ankommt und für Sie funktioniert. Ich darf Ihnen nun die Redner unserer heutigen Veranstaltung vorstellen und begrüße sehr herzlich in der Reihenfolge des heutigen Auftretens Joe Käser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, Ralf Thomas, Siemens Finanzvorstand, sowie Roland Busch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Die drei Herren werden Ihnen zunächst über das zurückliegende Geschäftsjahr, dann über den Ausblick auf das laufende Jahr sowie über weitere Entwicklungen bei der Siemens AG berichten. Im Anschluss an diese Präsentation starten wir unsere Fragerunde. Diese wird mein Kollege Florian Martens moderieren, der im Gegensatz zu mir in einem Raum des Siemens Headquarters zusammen mit den Rednern sitzt. Dabei sollen alle von Ihnen wie immer die Gelegenheit bekommen, per Videokonferenz Ihre Fragen persönlich zu stellen. Bitte beachten Sie dazu die technischen Hinweise, die wir vorab verschickt haben. Florian Martens geht in seiner Moderation des Q&A aber später gerne auch noch einmal darauf ein. Bereits heute Morgen hatten wir ja unsere Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2020 und zum vierten Quartal veröffentlicht. Alle Dokumente zu den heutigen Bekanntgaben finden Sie auch im Internet auf unserer Presseseite siemens.com/presse. Dort wird auch die Aufzeichnung dieser Jahrespressekonferenz im Anschluss zur Verfügung stehen. Und selbstverständlich steht Ihnen unser Presseteam den ganzen Tag über für Rückfragen zur Verfügung. Zu guter Letzt möchte ich Sie noch kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie zu Beginn unserer Quartalspräsentation finden. Und damit übergebe ich nun das Wort an Joe Käser.
Vielen Dank, Clarissa. Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen und vielen Dank, dass Sie sich heute zugeschaltet haben, um unsere Ergebnisse für das vierte Quartal in einer Zeit zu besprechen, die man, meine ich, guten Gewissens als bemerkenswert bezeichnen könnte. Wie Sie sehen, steht heute sehr viel auf der Agenda, also fangen wir doch am besten gleich an. Wir sind uns sicherlich einig, dass wir uns mitten in einer interessanten Zeit befinden. Das gilt sowohl für das politische Umfeld, die geoökonomischen Faktoren, als auch für die technologische und die sozioökonomische Entwicklung, die den Wandel auch deutlich vorantreiben. Darüber hinaus ist die aufkommende zweite Welle von Covid-19 ein wirklich schwer vorhersehbarer Faktor, wenn es um die Auswirkungen auf die globalen Wertschöpfungsketten geht. Es versteht sich deshalb von selbst, dass der Cocktail aus diesen Themen allergrößte Aufmerksamkeit bei der Führung des Unternehmens erfordert. Diese Zeiten, die wir heute erleben, werden die Zukunft von Branchen und Unternehmen bestimmen. Sie werden bisher intakte Sektoren in strukturell gefährdete Unternehmen verwandeln. Sie werden neue Branchen schneller entwickeln und die digitale Transformation in allen Bereichen der Wirtschaft beschleunigen. Und es wird die Unternehmen belohnen, die die Krise gut meistern, die aus ihren Erfahrungen lernen und die sich bereits jetzt auf die Zeit nach der Pandemie vorbereiten. In jedem Fall wird es Führung, Konzentration und Aufmerksamkeit auf allerhöchstem Niveau erfordern. Die Fähigkeit, effizient funktionierende Ökosysteme schnell zu organisieren, wird nach der Pandemie Gewinner und Verlierer im globalen Umfeld mitbestimmen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir gerade noch rechtzeitig, und ich betone gerade noch rechtzeitig, die wichtigsten Meilensteine unseres strategischen Konzepts Vision 2020 erreichen konnten. Mit der Gründung von 3 starken Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen haben wir den Grundstein dafür gelegt, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Und dies ist auch deshalb so, weil wir uns auf die Bereiche konzentrieren und in den Sektoren tätig sind, für die wir uns aufgrund unserer globalen und gesellschaftlichen Trends besonders attraktive Chancen bieten. Siemens Healthineers, Siemens Energy und die neue Siemens AG, wenn Sie so wollen, sind hervorragend positioniert, um erfolgreich und gestärkt aus der Pandemie herauszukommen, aber auch besonders die Zukunft in ihren jeweiligen Branchen aktiv zu gestalten. Selbstverständlich bleiben eine straffe Fokussierung, eine effiziente Innovation und vor allem die zuverlässige Umsetzung der Maßnahmen und Konzepte die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Wertschaffung der Zukunft. Im März 2018 sind wir mit Siemens Healthineers erfolgreich an die Börse gegangen. Mit der Notierung von Siemens Energy im September diesen Jahres haben wir die Phase der strukturellen Neuausrichtung abgeschlossen und ein leistungsfähiges Siemens-Ökosystem geschaffen. Dies waren wichtige Schritte, wichtige Voraussetzungen für die nachhaltige Wertsteigerung der kommenden Jahre. Und obwohl wir uns bewusst sind, dass durch viel Arbeit geleistet werden muss, das ist vollkommen klar, sind wir aber sehr überzeugt, dass wir die Richtung für eine erfolgreiche Zukunft der Marke Siemens klar und deutlich vorgegeben haben. Ein weiterer, auch ganz wichtiger Schritt zur Straffung unseres Portfolios war der anstehende Verkauf von Flender, dem weltweit führenden Anbieter von mechanischen und elektrischen Systemen, an Carlyle. Wir konnten dabei attraktive Konditionen erreichen und einen ganz erheblichen Erlös erzielen. Und es zeigt sich dabei auch und ganz besonders, dass unser sogenanntes POC-Konzept, also das Portfolio Company-Konzept, zur Restrukturierung von Unternehmen durch Einführung mittelständischer Strukturen für eine ganz nachhaltige Wertschaffung auch möglich ist. Siemens Healthineers wiederum ist auf wirklich gutem Weg. Wirklich gutem Weg, die transformatorische Übernahme des Strahlentherapie-Marktführers Varian im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 abzuschließen. Das Unternehmen hat erfolgreich sein Kapital erhöht und 2,7 Milliarden Euro dabei vereinnahmen können. Und mit diesem ersten Schritt, ein weiterer soll ja folgen, wurde die Beteiligung von Siemens von 85 auf 79% reduziert, was in dieser Weise auch zu einem deutlichen Anstieg des Streubesitzes führte. Ralf und Roland werden später auch noch mal Einzelheiten zu diesen mittelfristigen Wettbewerbsprogrammen sagen. Meine Damen und Herren, nach einem inhaltlich und zeitlich, wie ich glaube, beispielhaften Abspaltungsprozess unter beispiellosen Bedingungen haben wir Siemens Energy am 28. September an der Börse gelistet. Mit diesem Schritt wurde die Neubewertung der neuen Siemens AG fortgesetzt, die bereits nach der Zustimmung zur Abspaltung auf der Hauptversammlung im Juli einsetzte. Nicht unerwartet war die Notierung von Siemens Energy ein enormer Katalysator. Unerwartet war aber die Fulminanz der Ausprägung mit einem Kursanstieg von mehr als 9% und einer Zunahme der Marktkapitalisierung von rund 7 Milliarden Euro an diesem einen Tag. In den darauffolgenden Tagen gewann die Siemens-Aktie weiter an Boden und erreichte 2 Wochen nach der Börsennotierung bereits wieder das Niveau von vor der Abspaltung. Und diese Neubewertung setzt sich seitdem fort. Ich glaube, dass diese Entwicklung ganz eindrucksvoll auch die strategische Richtung unterstreicht, die das Management in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Die Neubewertung ist vor allem ein Faktor und ein Ergebnis stärkerer Fokussierung des Spektrums, aber natürlich auch einer deutlichen Reduzierung der Umsetzungsrisiken. Und diese Erfolge waren, glaube ich, das kann man sagen, sicherlich der Höhepunkt unseres vierten Quartals und natürlich des Geschäftsjahres 2020 insgesamt, einem Geschäftsjahr, in dem wir sowohl den DAX 30 als auch den MSCI Industrials in der Performance zum Teil deutlich übertreffen können. Über die strategischen Ergebnisse hinaus konnten wir, glaube ich, auch unsere operative Leistung im vierten Quartal unter den gegebenen Umständen sehr erfreulich gestalten. Unser globales Team hat hervorragende Arbeit geleistet, besonders auch mit dem Umgang mit der Pandemie und das Geschäftsjahr mit einer starken Leistung abschließen können. Und dieses Engagement werden wir mit einer Bonuszahlung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb der Führungsebene anerkennen. Verdient anerkennen, ich glaube, es war das richtige Zeichen zur richtigen Zeit. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir auch im Aufsichtsrat und im Vorstand dazu eine gute Übereinstimmung hatten. Die Auszahlung wird zügig erfolgen, damit wir das auch noch in diesem Kalenderjahr machen können. Nun, meine Damen und Herren, zu den Zahlen des vierten Quartals. Der Auftragseingang betrug 15,6 Milliarden. Das ist auf vergleichbarer Basis ein Anstieg von etwa 2%. China war hier tatsächlich der Haupttreiber mit einem Wachstum von 22% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wenn wir das Wachstum vom dritten auf das vierte Quartal in China vergleichen, war es immerhin noch einmal 7%. Es ist eine gewaltige Dynamik in diesem Land und es sieht so aus, als würde auch dieses Mal wieder nach der Finanzkrise 2008, 2009 China der Weltwirtschaft eine sanfte Landung bereiten. Wie wir das auch schon erwartet haben, ließ der Umsatz in den meisten Regionen außerhalb Chinas leicht nach. Er betrug insgesamt auf vergleichbarer Basis 15,3 Milliarden Euro, was einen Rückgang von etwa 3% zum Vorjahresquartal bedeutet. Bei der operativen Profitabilität erreichten wir eine Steigerung des angepassten EBITA der industriellen Geschäfte von 10% auf insgesamt 2,6 Milliarden. Das schließt aber natürlich eine substanzielle Wertsteigerung aus unserer Bentley-Beteiligung sowie einen Veräußerungsgewinn bei Smart Infrastructure mit ein. Das führte dann zu einer, wie wir meinen, hervorragenden Marge von immerhin 18,7%, also 270 Basispunkte über den Vorjahreswert. Und man kann heute sagen, dass es sich als eine kluge Idee erwiesen hat, dass wir frühzeitig in diese Softwareunternehmen investiert haben und jetzt natürlich auch an dieser Wertsteigerung partizipieren. Sehr zufrieden, das muss ich ausdrücklich sagen, sind wir mit der Entwicklung unseres Free Cashflow, mit dem Zufluss von 3,8 Milliarden allein im vierten Quartal, konnten wir auf Jahressicht gerade in dieser heutigen Zeit, ganz wichtigen Größe, um 10% auf 6,4 Milliarden Euro zulegen. Das ist der beste Wert seit 10 Jahren. Unser Endspurt im vierten Quartal hat uns natürlich auch geholfen, unsere allerdings revidierte Prognose zu erreichen. Sie musste nach 6 Jahren in Folge zum ersten Mal aufgrund der Covid-19-Pandemie im Jahresverlauf angepasst werden. Aber ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass trotz turbulenten Zeiten Siemens sein Geschäftsjahr in einer sehr starken Position mit einem herausragenden Cashflow und mit einer weiteren Bestätigung unseres Strategiekonzeptes Vision 2020 Plus beenden konnte. Der Börsengang unseres Energiegeschäftes wurde genauso umgesetzt, wie wir uns das vor Covid-19 auch vorgestellt haben. Das Strategiekonzept Vision 2020 Plus hat Siemens zu einem viel stärkeren und einem viel fokussierteren Unternehmen geformt. Ich glaube, insgesamt gesehen haben wir im Laufe der Jahre eine wirklich gute und vor allem zuverlässige Erfolgsserie geliefert. Das Team konzentriert sich natürlich darauf, dies auch weiterhin zu tun, obwohl es in diesen Zeiten, in diesen anhaltenden Unsicherheiten auch aufgrund der zweiten Welle von Covid-19 sicherlich nicht einfacher geworden ist, eine aussagefähige Prognose für das Geschäftsjahr 2021 abzugeben. Aber meine Damen und Herren, die Frage ist natürlich auch, was bringt denn diese Zuverlässigkeit? Was hilft es denn eigentlich, wenn wir ein Unternehmen sind, das im Wesentlichen hält, was es verspricht, vor allem in den letzten 6, 7 Jahren? Die Frage ist also, was bedeutet der Zeitraum seit der letzten Gewinnwarnung Ende Juli 2013 bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 für die Aktionäre? Abgesehen davon, wie gesagt, dass Siemens jetzt ein verlässliches Unternehmen ist. Und meine Damen und Herren, wenn Sie eine ganz wichtige Messgröße, den sogenannten Total Shareholder Return, also die Einbeziehung zum Beispiel auch von Dividenden in die Kursentwicklung ansehen, so kann man insgesamt, glaube ich, zufrieden sein. Denn der Total Shareholder Return bei Siemens erreicht über diesen Zeitraum nahezu 100% und übertraf damit deutlich, wie Sie hier auch sehen können, den DAX. Nun, es stellt sich natürlich die Frage, hätte es denn besser sein können? Die Antwort ist absolut. Natürlich hätte es besser sein können, aber es hätte auch viel schlimmer laufen können. Viel schlimmer. Und ich glaube, dass andere Beispiele das ja auch ganz eindrucksvoll zeigen. Der Übergang von einem schwer berechenbaren und einem undurchsichtigen Konglomerat zu einem fokussierten, zu einem transparenten Unternehmen mit einer klaren Struktur von Verantwortung und aber auch Verantwortlichkeit, man würde das im internationalen Management Accountability nennen, war dringend notwendig. Mit den drei Siemens-Unternehmen, Siemens Healthineers, Siemens Energy und der neuen Industrial Siemens AG, haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um den größten disruptiven Wandel, den größten disruptiven Wandel unserer Zeit zu meistern und vorzugsweise zu gestalten. Während Siemens Healthineers einen Vorsprung hat, haben die beiden anderen Siemens-Unternehmen einen klaren Kurs und klare Prioritäten, sowohl für die Strategie als auch für deren Umsetzung. Das Fundament ist gelegt. Jetzt kann die Steigerung der Wertschöpfung auf höherem Niveau beginnen. Wir haben das hier Ultimate Value Creation genannt. Das ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig. Sie kann beginnen durch eine noch stärkere Fokussierung und eine vorausschauende Transformation in allen drei Siemens-Unternehmen. Ich bin sehr dankbar, dass zahlreiche Interessensgruppen, so viele Menschen und besonders enge Verbündete wie mein Gefährte Ralf Thomas, der mich auf viel dieser Veranstaltungen, Pressekonferenzen, Analystenkonferenzen immer loyal und zuverlässig begleitet hat, es mit ihrer Unterstützung ermöglicht haben, so viel zu erreichen. Es hätte mehr sein können, vielleicht sogar sollen, aber vielleicht nicht unbedingt müssen. Denn das Wünschenswerte mit dem Machbaren in Einklang zu bringen, erfordert Geduld und eben auch Kompromissbereitschaft. Und es unterstreicht auch die Einsicht, dass es nachhaltiger ist, weniger mit vielen als viel mit wenigen zu erreichen. Unter diesen Umständen bin ich ganz besonders stolz auf das, was das gesamte Siemens-Team in den vergangenen Jahren geleistet hat. Und damit übergebe ich an unseren CFO Ralf Thomas. Er wird Ihnen nun die Ergebnisse des vierten Quartals näher erläutern. Ralf, bitte.
Ja, vielen Dank, Joe, und auch für deine persönlichen Worte. Und auch von meiner Seite, meine Damen und Herren, einen guten Morgen an alle, die sich heute eingewählt haben. Ich hoffe, Sie sind alle gesund und wohlauf. Lassen Sie uns zunächst einen detaillierteren Blick auf die Geschäfte der Siemens AG werfen. Die Ergebnisse aller Geschäfte finden Sie wie immer in unserer Ergebnisveröffentlichung auf die bereits bekannten Zahlen der Siemens Healthineers AG werde ich nicht weiter eingehen. Siemens Energy hat ja auch erstmals vor 2 Tagen gesondert Ergebnisse vorgelegt. Auch die werde ich natürlich nicht nochmal erläutern. Blicken wir nun also auf Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility. Für Umsatzerlöse und Auftragseingang aller industriellen Geschäfte im 4. Quartal gilt, dass diese durch Währungseffekte aufgrund des starken Euros gedämpft wurden. Digital Industries ist trotz des herausfordernden Umfelds ein erfolgreicher Jahresendspurt gelungen, mit einer hohen Nachfrage aus China sowie einer Reihe größerer Auftragsgewinne im Softwaregeschäft. Auch die konsequente Umsetzung von strukturellen und Covid-19-bedingten Kostensenkungsprogrammen zahlte sich im 4. Quartal sichtbar aus. Der Umsatz sank über alle Geschäfte hinweg am stärksten bei den Automatisierungsgeschäften. Gleichzeitig sehen wir in wichtigen Endmärkten und Regionen erste Anzeichen einer Stabilisierung bei den Kurzzyklikern im Automatisierungsgeschäft, auch wenn die Situation aufgrund steigender Infektionsraten und Lockdowns unsicher bleiben wird. Im 4. Quartal erzielte Digital Industries wieder ein gutes Ergebnis und eine robuste Ergebnismarge innerhalb des Zielmargenkorridors, auch ohne den erheblichen Ergebnisbeitrag aus der Neubewertung der Anteile von Bentley Systems infolge deren Börsengangs im September, wie Herr Käser ja schon ausgeführt hat. Smart Infrastructure zeigte ebenfalls ein solides 4. Quartal in einem weiterhin rückläufigen Markt, der aber in einzelnen Branchen positive Tendenzen zeigte. Im Produktgeschäft stieg der Auftragseingang vergleichbar an. Gegenüber dem starken Vorjahresquartal konnten wir jedoch im Lösungs- und Servicegeschäft weniger Großaufträge verzeichnen. Insgesamt wies Smart Infrastructure auf vergleichbarer Basis einen Rückgang von 6% im Auftragseingang aus. Beim Umsatz waren es -2% auf vergleichbarer Basis. Mit dem laufenden Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit kommt das Team von Smart Infrastructure weiterhin gut voran. Die damit verbundenen Aufwendungen belasteten natürlich auch das Quartal 4 des vergangenen Geschäftsjahres. Wie bei Digital Industries unterstützten auch hier Kostensenkungsprogramme und Covid-19-bedingte Einsparungen die Ergebnismarge. Positiv wirkte sich außerdem der Gewinn aus dem Verkauf eines nicht strategischen Geschäfts in Höhe von 159 Millionen Euro aus. Ohne diesen Effekt lag die Ergebnismarge auch inklusive Aufwendungen für Personalrestrukturierung bei 11%. Ein solides Ergebnis innerhalb des Zielmargenbandes. Kommen wir zu Mobility, die auch im Wettbewerbsvergleich mit einer beeindruckend starken Leistung zum Geschäftsjahresende wieder einmal überzeugen konnte. Das Marktumfeld war weiterhin schwierig. So wurde die Volumensentwicklung von den Auswirkungen der Corona-Pandemie gedämpft, allen voran im Bahninfrastruktur- und im Servicegeschäft. Dennoch stieg der Auftragseingang dank einiger Großaufträge, auf die du, Roland, dann später sicher noch eingehen wirst, vergleichbar um starke 17% an. Mobility kehrte, wie bereits im Sommer angekündigt, in den Zielkorridor der Ergebnismarge zurück. Lassen Sie uns nun zu den Ergebniseinflüssen außerhalb der industriellen Geschäfte übergehen. Ich beginne mit den Siemens Financial Services. Wie in der gesamten Finanzdienstleistungsindustrie war der Einfluss der Corona-Pandemie hier deutlich spürbar und beeinträchtigte das Ergebnis vor Steuern auch im 4. Quartal erheblich, was in einer Eigenkapitalrendite von 1% resultierte. Für das gesamte Geschäftsjahr erreichte Siemens Financial Services mit 11,9% Eigenkapitalrendite im Branchenvergleich eine bemerkenswert gute Ergebnissituation. Gegenüber dem Vorjahresquartal führte die weiterhin hohe Unsicherheit in den Märkten zu einem Anstieg der bilanziellen Vorsorgen. Die tatsächlichen Kreditausfälle jedoch blieben weiterhin auf relativ niedrigem Niveau. Auch das Geschäft mit Eigenkapitalbeteiligungen beeinflusste das Ergebnis für Siemens Financial Services im 4. Quartal negativ, insbesondere aufgrund der Wertminderung einer Beteiligung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der leichte Rückgang des Gesamtvermögens ist allerdings hauptsächlich auf Währungsumrechnungseffekte zurückzuführen.
Wir bleiben noch einen Augenblick bei den Entwicklungen außerhalb der industriellen Geschäfte, von denen ich einige hervorheben möchte. Innerhalb der Portfolio Companies lieferten die vollkonsolidierten Unternehmen eine beachtliche operative Leistung, wobei Flender deutlich herausragte. Andererseits mussten wir eine Wertminderung unserer Beteiligung an dem Valeo Siemens Joint Venture in Höhe von 453 Millionen Euro vornehmen. Auch wenn das Joint Venture seit geraumer Zeit sehr erfolgreich Aufträge namhafter Automobilhersteller akquirieren konnte, macht das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2016 Verluste. Wir gehen davon aus, dass sich daran auch mittelfristig nichts ändern wird. Mit Blick auf die nicht fortgeführten Aktivitäten ist vor allem der vorsteuerliche Gewinn aus der Abspaltung von Siemens Energy in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zu erwähnen. Dieser Gewinn deckt, wie letztes Jahr angekündigt, die mit der Abspaltung im Zusammenhang stehenden Kosten, Steueraufwendungen und Aufwendungen für Personalrestrukturierung. Meine Damen und Herren, unser konsequentes und fokussiertes Working Capital Management hat auch im vierten Quartal, wie von Joe Kaeser schon ausgeführt, über alle Geschäfte hinweg wichtige Früchte getragen. Der herausragende Cashflow ist eines der Highlights, nicht nur im vierten Quartal, sondern im gesamten Geschäftsjahr 2020 gewesen. Rund eine halbe Milliarde Euro an Free Cashflow konnten wir innerhalb der industriellen Geschäfte dieses Quartals allein durch die Reduzierung des Umlaufvermögens erreichen. Auf der eingeblendeten Folie sehen Sie unter den industriellen Geschäften auch den Free Cashflow All-In, also auf Konzernebene. Dort leisteten auch die Portfolio-Companies, wie schon im dritten Quartal, einen bemerkenswert positiven Beitrag. All-in erreichten wir im Geschäftsjahr 2020 einen herausragenden Free Cash Flow in Höhe von 6,4 Milliarden Euro und damit das beste Resultat der vergangenen 10 Jahre. Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten Monaten so hart an diesem wirklich schwierigen Thema in herausfordernden Zeiten, dem Free Cash Flow, gearbeitet haben. Gerade aber in diesen herausfordernden Zeiten ist es besonders wichtig, an dieser Stelle ein hohes Maß an Innenfinanzierungskraft des Unternehmens unter Beweis stellen zu können. Meine Damen und Herren, entsprechend unserer langjährigen Dividendenpolitik schlägt Siemens der Hauptversammlung eine Dividende von 3 Euro vor, plus 50 Euro Cent je Aktie. Insgesamt also eine Dividende von 3,50 Euro je Aktie. Bereinigt um den Marktwert der Abspaltung von Siemens Energy in Höhe von 10%, stellt dies gegenüber den 3,90 Euro aus dem Vorjahr eine stabile Dividende dar. Mit dem regulären Dividendenvorschlag von 3 Euro pro Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 60% entspricht, bewegen wir uns am oberen Rand des etablierten 40-60% Ausschüttungskorridors des Nachsteuerergebnisses. Die zusätzliche Dividende von 50 Cent je Aktie ergibt sich aus der Neuausrichtung des Aktienrückkaufprogramms innerhalb des und infolge des Re-Ratings unserer Aktie, das mit der Abspaltung von Siemens Energy klar erkennbar am Tag der Erstnotierung eingesetzt hat. Auch und gerade in Zeiten mit anhaltender Unsicherheit aufgrund von Covid-19 sind wir darauf bedacht, klare Prioritäten zu setzen und unseren Investoren einen hochattraktiven Total Shareholder Return zu bieten. Im Rahmen des aktuellen Programms haben wir bereits 2,4 Milliarden aus bis zu 3 Milliarden Euro realisiert. Im Geschäftsjahr 2020 allein haben wir Aktien in Höhe von 1,4 Milliarden zu sehr günstigen Bedingungen zurückgekauft. Mit einer Dividendenrendite von 3,2%, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt, 1,4 Milliarden Euro Aktienrückkauf und einem Re-Rating-Effekt in Höhe von 7 Milliarden am Tag der Abspaltung von Siemens Energy ist die Siemens-Aktie für unsere Anleger auch im Geschäftsjahr 2020 eine extrem attraktive Anlage gewesen. Damit komme ich zu den zugrunde liegenden Annahmen für unseren Ausblick für das nächste Geschäftsjahr 21. Eine detaillierte Erläuterung des Ausblicks finden Sie in unserer Ergebnisveröffentlichung. Bei unserer Prognose für das Geschäftsjahr 21 unterstellen wir, dass Covid-19 die Weltwirtschaft nicht dauerhaft belasten wird. Unter dieser Voraussetzung erwarten wir ein verhältnismäßig robustes Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts. Wir rechnen damit, dass für uns wichtige Kundenbranchen weiterhin Herausforderungen in Verbindung mit Covid-19 und branchenspezifischen Strukturveränderungen ausgesetzt sein werden. Dies wird dazu führen, dass das Wachstum der globalen Investitionen im Kapitalgüterbereich hinter dem Bruttoinlandsproduktwachstum zurückbleiben wird. Trotzdem erwarten wir im Geschäftsjahr 2021 sich verbessernde Bedingungen, insbesondere für unsere kurzzyklischen Geschäfte, vor allem in der zweiten Geschäftsjahreshälfte. Ferner gehen wir davon aus, dass negative Währungseffekte sowohl die nominalen Wachstumsraten beim Volumen als auch das angepasste EBITA unserer industriellen Geschäfte im Geschäftsjahr 21 stark belasten werden. Nun zu den Annahmen für das Geschäftsjahr 21 außerhalb der industriellen Geschäfte. Bei unserer Prognose des Gewinns nach Steuern unterstellen wir, dass dem Gewinn aus dem angekündigten Verkauf von Flender Belastungen in Verbindung mit Siemens Energy in ähnlicher Höhe gegenüberstehen werden. Im Ergebnis unserer 35% Beteiligung an Siemens Energy erwarten wir neben unserem Anteil an dem Ergebnis nach Steuer planmäßig eine Belastung aus der Abschreibung auf Vermögenswerte, sogenannte PPAs, in Höhe von ungefähr 300 Millionen Euro. Ferner erwarten wir nachlaufende Aufwendungen in Verbindung mit der Abspaltung. Auf dieser Folie, meine Damen und Herren, sehen Sie eine differenzierte Darstellung nach einzelnen Geschäften sowie den Ausblick auf Konzernebene auf einen Blick. Dabei ist das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr jeweils vergleichbar gerechnet. Unsere Erwartung für das Geschäftsjahr 21 ist folgende. Für Digital Industries unterstellen wir ein geringes Wachstum der Umsatzerlöse und eine angepasste EBITA-Marge zwischen 17% und 18%. Bei Smart Infrastructure gehen wir von moderatem Umsatzwachstum und einer angepassten EBITA-Marge zwischen 10% und 11% aus. Für Mobility erwarten wir vorwiegend aufgrund der Abarbeitung des starken Auftragsbestandes einen Anstieg der Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine angepasste EBITA-Marge zwischen 9,5% und 10,5%. Auf Konzernebene streben wir ein moderates Umsatzwachstum sowie ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, die sogenannte Book-to-Bill-Ratio, von über 1 an. Bitte beachten Sie auch, dass wir in unserem Ausblick vom unverwässerten Ergebnis je Aktie auf den Gewinn nach Steuern umgestellt haben. Dieser bietet im Geschäftsjahr 2021 eine bessere Transparenz, da er nicht von Verwässerungseffekten aufgrund von Kapitalerhöhungen der Siemens Healthineers AG beeinflusst sein wird. Unter der Voraussetzung, dass sich die zuvor genannten Annahmen als zutreffend erweisen, rechnen wir trotz starken Gegenwinds aus Währung mit einem moderaten Anstieg des Gewinns nach Steuern, der sich im Geschäftsjahr 2020 auf 4,2 Milliarden Euro belaufen hat. Währungsbereinigt bewegt sich dieser Anstieg im oberen einstelligen Prozentbereich. Von diesem Ausblick ausgenommen sind wie gewohnt Belastungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sowie Effekte in Verbindung mit der von Siemens Healthineers geplanten Akquisition von Varian, deren Abschluss in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 erwartet wird. Und damit übergebe ich an Roland Busch, der Ihnen nun unsere strategischen Schwerpunkte für das Geschäftsjahr 2021 sowie ein Update zu Mobility vorstellen wird. Bitte, Roland.
Danke, Ralf. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Für Siemens hat am 1. Oktober nicht nur das neue Geschäftsjahr begonnen, sondern auch ein neues Kapitel in unserer Geschichte. Wir haben mit der konsequenten Umsetzung der Vision 2020 Plus ein Konglomerat in ein fokussiertes Technologieunternehmen gewandelt. Wir ermöglichen unseren Kunden in der Industrie, Infrastruktur und Mobilität, ihre Branchen zu transformieren und auch in Zukunft relevant zu bleiben. Branchen, die das Rückgrat der Wirtschaft und die Basis für Wachstum bilden. Wir werden diese Transformation vorantreiben und gestalten. Wir treten dabei als ein Unternehmen auf, um unsere Stärken voll auszuspielen. Wir sind überzeugt, dass wir damit den Alltag von Milliarden von Menschen transformieren können. Dazu haben wir Schwerpunkte definiert, die ich Ihnen heute näher erläutern möchte. Und ich werde Ihnen auch ein strategisches Update zu Siemens Mobility geben. Die digitale Transformation beschleunigt sich durch die Corona-Krise weiter. Unsere Kunden fragen zunehmend weniger nach Produkten, mehr und mehr nach industriellen Anwendungen und Lösungen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität steigern. Sie suchen Hilfe bei ihrer Transformation. Wir können unseren Kunden konkrete Angebote machen, weil Siemens wie kein anderes Technologieunternehmen die digitale und die reale Welt verbinden kann. Wir können das, weil wir bei der Automatisierung und Digitalisierung unserer Industrien führend sind, wir auf die richtigen Technologien setzen, unsere Geschäftseinheiten über tiefes Branchenwissen verfügen und wir mit unserem starken Ökosystem kompetente Partner einbinden. Jedes unserer Geschäfte fokussiert sich auf die spezifischen Anforderungen seiner Kunden und Märkte. Unser Anspruch ist es, führend in allen Branchen zu werden und wir bedienen heute, aber auch in der Zukunft. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist Innovationsführerschaft. Als Technologieunternehmen steigern wir daher die Intensität der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2020 haben wir dafür mehr als 8% unseres Umsatzes ausgegeben. 2019 lag dieser Wert bei 6,5% inklusive Siemens Energy. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir F&E-Investitionen von 4,9 Milliarden Euro. Wir richten diese Investitionen aber noch stärker auf Digitalisierung aus, insbesondere für Software und das Internet der Dinge, das IoT. Hier sehen wir das größte Wachstumspotenzial und davon wollen wir profitieren. Neben den Investitionen in unsere eigenen Aktivitäten setzen wir auch auf ein Ökosystem mit starken Partnern. Beispiel SAP. Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unseren Ansatz des umfassenden digitalen Unternehmens. Wir planen eine stärkere Integration unserer Produkte über die gesamte Wertschöpfungskette. Damit helfen wir unseren Kunden, traditionelle Silos aufzubrechen, die Digitalisierung voranzutreiben und eine umfassende Lösung für die vierte industrielle Revolution, also Industrie 4.0, bereitzustellen. Oder unsere strategische Partnerschaft mit Salesforce. Gemeinsam bieten wir innovative Lösungen an, mit denen unsere Kunden ihre Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen zurückbringen können, wobei alle notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das Angebot schließt Raumplanung, Aktualisierung der Richtlinien, Nachverfolgung von Infektionsketten und viele weitere Funktionen ein. Ein weiteres Beispiel ist das jüngst geschlossene Joint Venture mit Macquarie, um den dynamisch wachsenden Markt der dezentralisierten Energiesysteme mit einem attraktiven Geschäftsmodell zu adressieren. Energy as a Service. Das Joint Venture errichtet und betreibt für seine Kunden eine Infrastruktur aus erneuerbaren Energien und Speichertechnologien und leistet somit zudem einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Mit GlaxoSmithKline, weltweit die Nummer 1 bei Impfstoffen, hat Siemens einen digitalen Zwilling für die Impfstoffproduktion entwickelt. Mithilfe von Tests und Erprobungen in dieser virtuellen Anlage kann die Zeit zur Markteinführung eines Impfstoffs um rund 25% reduziert werden. Zudem erhöhen sich Ausbeute und Qualität und es fällt rund 10% weniger Abfall an. All diese Beispiele zeigen, dass wir unsere Vorteile bei der Digitalisierung für unser organisches Wachstum ausspielen. Unser Ziel ist es, mit 4-5% pro Jahr zu wachsen. Aber neben Wachstum haben wir auch unsere Kosten stets im Blick. Es geht darum, unsere operative Exzellenz und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern. Konkret, wir erwarten für die Siemens AG bis zum Geschäftsjahr 2023 nun kumuliert Einsparungen von insgesamt 1,24 Milliarden Euro. 420 Millionen kommen von Digital Industries und 370 Millionen von Smart Infrastructure. Im Geschäftsjahr 2020 wurden davon bereits knapp 300 Millionen Euro erreicht. Dazu kommen Einsparungen von 450 Millionen aus unserem Programm für eine schlanke und effektivere Verwaltung, das wir konsequent umsetzen. Unser gesamtes Team hat bei all diesen Anstrengungen einen hervorragenden Job gemacht. Gemeinsam werden wir weiter hart daran arbeiten, unsere Strukturen schlank zu halten. Neben Kostendisziplin ist auch die Cash Conversion einer unserer Schwerpunkte. Das haben wir 2020 mit 6,4 Milliarden Euro Free Cashflow eindrucksvoll gezeigt und auch 2021 wollen wir daran anknüpfen. Wir schauen bewusst nicht nur auf Finanzen, sondern setzen uns auch bei ESG, also der Environmental Social Governance, anspruchsvolle Ziele. Für das Geschäftsjahr 2020 gehen wir davon aus, unsere Emissionen seit Beginn des CO2-Neutral-Programms bereits um 50% gesenkt zu haben, Wir werden unsere Anstrengungen für Nachhaltigkeit weiter verstärken. Ein weiterer wichtiger ESG-Schwerpunkt ist Aus- und Weiterbildung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten über eine interaktive Plattform ständig neue Lernangebote. Unsere Top-Führungskräfte absolvieren derzeit alle ein umfangreiches Training, mit dem sie fit gemacht werden für das Geschäft mit IoT. Und auch außerhalb des Unternehmens unterstützen wir mit Lernangeboten zu Industrie 4.0, geben Schülern und Schülerinnen, Studierenden die Möglichkeit, unsere PLM-Software kostenlos zu verwenden oder bieten international ein duales Ausbildung nach deutschem Vorbild an. In Ägypten etwa bilden wir über 4 Jahre insgesamt 5.500 junge Menschen aus und vermitteln ihnen modernstes technisches Know-how, das für die lokale Wirtschaft von maßgeblicher Bedeutung ist. Aus- und Weiterbildung ist der wichtigste und stärkste Hebel für eine nachhaltige Gesellschaftsentwicklung. Und daher werden wir unsere Programme hier weiter ausbauen. Bei den Portfolio-Companies haben wir gute Fortschritte erzielt. Der Umsatz liegt im Geschäftsjahr 2020 bei 5,4 Milliarden Euro. Den hohen Cashflow hat Ralf Thomas bereits erwähnt. In jeder Einheit setzen wir den mittelständischen Ansatz und die strategischen Pläne konsequent um. Das Margenziel für das Geschäftsjahr 2022 steht mehr als 5% für die voll konsolidierten Einheiten. Zur Erinnerung, im Geschäftsjahr 2018 haben wir bei den Portfolio-Companies Verluste verzeichnet. Flender, das Spezialunternehmen für Wind- und Industriegetriebe, werden wir, wie Ende Oktober bekannt gegeben, für 2 Milliarden Euro an den strategischen Investor Carlyle verkaufen. Unsere Beteiligung Valio Siemens wird ihr Transformationsprogramm weiter umsetzen. Ich komme nun zu dem strategischen Update von Siemens Mobility. Natürlich sehen wir auch hier die Auswirkungen der Pandemie auf den Markt. Aber Siemens Mobility hat sich ausgezeichnet geschlagen, deutlich besser als unsere Wettbewerber. In Krisenzeiten zeigen sich Schwächen und Stärken, letztere bei uns. Der für uns adressierbare Markt wächst wieder. Nach dem Corona-bedingten Rückschlag in diesem Jahr sind es bis 2023 nach heutiger Erwartung 25%, eine deutliche Steigerung. Zuverlässiger und nachhaltiger Transport von Menschen und Gütern ist ein Grundbedürfnis. Mobilität ist das, was wir uns wünschen. Verkehr ist das, was daraus wird. Um diese Herausforderung zu meistern, ist auch hier die Digitalisierung entscheidend. Und genau hier setzt die Strategie von Mobility an. Wir haben alle digitalen Lösungen, die die Bahnindustrie transformieren, und wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. Mit digitalen Angeboten optimieren wir die Ausnutzung der Netze und steigern die Kapazitäten, ohne neue Gleise zu bauen. Unsere Fahrzeugplattformen erhöhen Komfort und senken gleichzeitig deutlich den Wartungsaufwand und den Energieverbrauch. 30% sind hier durch konsequenten Einsatz von Digitalisierung in Design und Fertigung von einer Generation zur nächsten möglich. Durch kontinuierliche Übertragung von Fahrzeugdaten und einem digitalen Zwilling in Verbindung mit Analytik und künstlicher Intelligenz können wir eine vorausschauende Wartungslogistik einrichten und so sicherstellen, dass die Fahrzeuge zu 100% verfügbar sind. Die traditionellen Prozesse ergänzen wir mit Technologien wie Augmented Reality, damit Projekte virtuell abgewickelt werden können, etwa bei Inbetriebnahmen oder Fahrzeugübergaben. Auch im Service- und Kundendienst wurde das in der Corona-Pandemie zu einem spürbaren Vorteil, den wir jetzt weiter ausbauen werden. Zudem helfen wir, alle Mobilitätsangebote zu vernetzen, was zu mehr Effizienz führt und den Menschen mehr Komfort bietet. Ein weiterer Trend sind autonom fahrende Züge und Trambahnen. Auch hier sind wir führend. Auf 2 Beispiele möchte ich näher eingehen. In Norwegen geht unser Kunde Bane Nor, der Betreiber des Schienennetzes, einen mutigen Schritt. Unser Kunde hat Siemens die Verantwortung für die Digitalisierung des kompletten Bahnnetzes des Landes gegeben. Wir bauen 330 Stellwerke ab und ersetzen sie durch ein zentrales Stellwerk. Signale werden gar nicht mehr benötigt. Das 2. Beispiel ist der Rhein-Ruhr-Express, das Jahrhundertprojekt für die Transformation der Verkehrsinfrastruktur im Ruhrgebiet. Das ist der größte Auftrag, den Siemens im regionalen Schienenverkehr in Deutschland je bekommen hat. Inklusive Wartung und Instandhaltung, die wir bis 2050 übernehmen. Die Züge haben eine Verfügbarkeit von nahe 100%. Und auch hier hilft uns ein durchgehender digitaler Zwilling und künstliche Intelligenz. Wir können voraussagen, wann Teile ausfallen werden und können sie rechtzeitig tauschen. So erhöhen wir die Verfügbarkeit und reduzieren die Flottenkosten. Die Züge sind bis zu 98,5% recycelbar. Und durch ein intelligentes Fahrerassistenzsystem kann der Zug zwischen 5% und 15% energiesparender fahren. Der RX bietet viele Vorteile für die Fahrgäste. Optimalen Mobilfunkempfang, Beinfreiheit, luftige Innenräume, barrierefreien Zugang. Auch wegen dieser Vorzüge hat der RRX den Deutschen Mobilitätspreis 2020 gewonnen. Der Auftrag zeigt, dass wir durch Stärke in der virtuellen Welt mehr Hardware in der realen Welt verkaufen. Und seit diesem Montag gibt es auch bei unserem zweiten Regionalverkehrszug, dem einstöckigen Mireo, weitere Neuigkeiten. Man kann ihn nun sozusagen von der Stange kaufen. Bislang konnten unsere Kunden lediglich Lokomotiven, also unsere Vectron, als Standardprodukt bestellen. Jetzt bieten wir das auch für unseren Mireo an. Der neue Dreiteiler verkürzt die Zeit von Bestellung bis zur Inbetriebnahme auf maximal 18 Monate. Projektverzögerungen sind praktisch ausgeschlossen. Der Verkauf erfolgt über ein Datenblatt mit optimierter Ausstattung und zu festen Konditionen. Gerade für kleine und mittelgroße Betriebe ist das ein sehr interessantes Angebot. Damit ist dieser Mireo Smart eine echte Alternative zur Flottenmodernisierung. Zudem haben wir sowohl Batterie- als auch Wasserstoff- und Brennstoffzellen angetriebene Züge im Angebot, erstere bereits erfolgreich im Betrieb. Auch hier wird Siemens Mobility Vorreiter beim klimafreundlichen Transport sein. Meine Damen und Herren, Mobility hat Kennzahlen, die führend in dieser Industrie sind. Die Auftragslage ist sehr gut. 30 neue ICE-Züge für 1,1 Milliarden Euro. Ein Rahmenvertrag für bis zu 400 Lokomotiven mit der DB Cargo mit ähnlichem Volumen. Und 2020 haben wir die 1000. Vectron-Lokomotive verkauft. Dazu kommen zahlreiche Großaufträge in der Signaltechnik, mit denen wir unsere Nummer-1-Position auch während der Corona-Pandemie klar verteidigt haben. Mit einem Auftragsbestand von mehr als 30 Milliarden Euro, solidem Wachstum und einer Marge, die im Jahr 2020 trotz der Corona-Krise im Margenband ist, ist Siemens Mobility ein globaler Champion. Unsere Ziele sind daher unverändert. Wir streben ein jährliches Umsatzwachstum größer als 5% an und mittelfristig eine Marge von mehr als 11%. Wir setzen dabei verstärkt auf Geschäft mit höheren Margen, wie cloudbasierte Signaltechnik, Fahrzeuge, die auf Plattformen aufsetzen, digitale Services und profitables Komponentengeschäft. Im Bericht zum zweiten Quartal hatte ich schon davon gesprochen, dass wir innerhalb eines jeden Geschäftes immer Portfoliooptimierungen anstreben werden. Und wir wollen bei Mobility weiter auf die speziellen Anforderungen seiner Märkte ausrichten. Deswegen gliedern wir die Einheit Intelligent Traffic Systems, kurz ITS, in eine eigenständige Gesellschaft aus. ITS ist innerhalb der Mobility heute schon ein weitestgehend separates Geschäft mit eigenen Kunden, eigenen Produkten und anderen Geschäftsstrukturen. ITS ist führend bei innovativen und intelligenten Mobilitätslösungen auf Straßen und in Städten. Das Geschäft ist gesund mit rund 600 Millionen Euro Umsatz im Jahr, mit einem wachsenden Auftragseingang um durchschnittlich 8% in den vergangenen Jahren. Etwa 600 Städte verlassen sich auf das Verkehrsmanagement von ITS. Die Einheit ist der einzige Anbieter, der alle großen regionalen Standards beherrscht und alle dazu nötigen Technologien im Angebot hat. Warum nun die Ausgliederung? Wir wollen ITS neue Möglichkeiten eröffnen. Denn das Marktumfeld ist geprägt durch einen überwiegend mittelständischen Wettbewerb mit flexiblen Strukturen und niedrigen Kostenpositionen. Um hier langfristig zu bestehen, braucht es mehr Freiheit. Als eigenständige Gesellschaft mit klarem Fokus kann ITS seine Wachstumsstrategie besser weiterverfolgen, die Digitalisierung in der Branche gestalten und die Marktkonsolidierung aktiv vorantreiben. Den Schritt wollen wir bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres abschließen. Während andere Wettbewerber versuchen, durch schiere Größe erfolgreich zu sein, in einem Markt, der sich durch ein Überangebot an häufig fragmentierten Fertigungskapazitäten auszeichnet, gehen wir bei Siemens Mobility einen anderen Weg. Wir setzen auf Technologie, Digitalisierung und Innovation. Weil wir überzeugt davon sind, dass der wahre Wert für unsere Kunden darin liegt, ihnen kostengünstige, nachhaltige und verlässliche Transportkapazität bereitzustellen. Und das verspricht Siemens Mobility mit einem ganzheitlich integrierten Ansatz bei Infrastruktur und rollendem Material, mit modernsten Plattformkonzepten und durch die Verbindung der realen und der digitalen Welt, die wir wie kein anderes Unternehmen beherrschen und weiter ausbauen. Unsere Performance in den vergangenen Jahren zeigt, dass wir so mehr Nutzen für unsere Kunden generieren und somit auch mehr Wert für unsere Shareholder. Meine Damen und Herren, der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein in dem neuen Kapitel der Siemens AG. Das nächste Mal treffen wir uns zur Hauptversammlung am 3. Februar 2021. Im Mai 2021 wollen wir Ihnen dann am Kapitalmarkttag ein strategisches Update geben. Trotz der Einschränkungen und der wirtschaftlichen Auswirkungen durch Corona blicke ich sehr optimistisch in die Zukunft. Wie wir im neuen Führungsteam vorgehen wollen, das haben wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Anfang Oktober vorgestellt. Für uns sind vier Prioritäten von zentraler Bedeutung. Erstens, wir stellen den Mehrwert für unsere Kunden in den Mittelpunkt. Wir wollen antizipieren, was unsere Kunden brauchen. Zweitens, wir befähigen Kunden und Partner mit unseren Technologien. Wir befähigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem wir bei Siemens mehr Fragen stellen, Stärken ausbauen, Schwächen offen adressieren und mehr Verantwortung übernehmen. Drittens, unsere Technologien dienen dem Menschen und sind nie Selbstzweck. Unsere Technologien helfen den Kunden, mit weniger mehr zu erreichen. Und viertens, wir haben die Grundüberzeugung, dass wir stets weiter wachsen und lernen. Voraussetzung dafür Neugier, Resilienz, Experimentierfreude und Bereitschaft, uns immer wieder neu auf Situationen einzustellen. Diese strategischen Prioritäten sind das Leitbild für die Siemens AG und Garant für weiteres Wachstum. Unsere Aufgabe als Technologieunternehmen ist es nicht, das Bestehende zu verewigen. Wir gestalten die Zukunft. Wir haben alle Möglichkeiten dazu. Joe, Ralf und ich stehen Ihnen nun für Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank, Herr Busch. Vielen Dank, Herr Thomas. Vielen Dank, Herr Käser. Wir kommen jetzt zur Fragenrunde, meine Damen und Herren, und eröffnen diese mit allen von Ihnen, die in unserem virtuellen Q&A-Raum registriert sind. Um heute möglichst vielen von Ihnen die Möglichkeit zu geben, beschränken Sie sich bitte auf zwei Fragen pro Runde. Außerdem einige technische Anmerkungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera und Ihr Mikrofon aktiviert sind. Und wenn Sie eine Frage stellen möchten, dann teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie auf die Schaltfläche Talk Request in der oberen Leiste klicken. Sie wird sich dann in Waiting ändern. Sobald Sie von mir aufgerufen werden, die nächste Frage zu stellen, wird Ihnen an dieser Stelle in Rot dann On Air angezeigt und Sie erscheinen ein paar Sekunden später auf dem Bildschirm. Dann sind Sie im wahrsten Sinne des Wortes auf Sendung und Ihr Webcam-Bild und der Ton sind live für andere sichtbar und hörbar. Sie wissen, dass Sie live sind, wenn Sie sich mit Ihrem Bild auf Ihrem Bildschirm sehen. Dann können Sie Ihre Frage stellen. Sollte Ihre Frage bereits beantwortet worden sein oder Sie Ihre Wortmeldung zurückziehen wollen, klicken Sie bitte auf das rote X neben der Waiting-Anzeige. Ihnen wird dann der ursprüngliche blaue Talk-Request-Button erneut angezeigt. Sollten Sie per Telefon eingewählt sein, teilen Sie uns Ihren Wunsch, eine Frage zu stellen, bitte mit, indem Sie Stern 5 wählen. Und nun freuen wir uns auf Ihre Fragen. Die erste kommt heute von Herrn Höppner, der hat am schnellsten gedrückt vom Handelsblatt. Herr Höppner, bitte.
Ich kann mich im Moment nicht sehen. Ja, jetzt auf dem Kopf. Ich drehe mal um. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Die erste Frage geht an Herrn Käser. Sie haben es ja selbst angesprochen. Wenn Sie auf Ihre Ära blicken, was hätten Sie denn besser machen können oder sollen? Und wie zufrieden sind Sie alles in allem mit der Gesamtära, wenn Sie es jetzt in einem Satz zusammenfassen müssten? Und die zweite Frage an Herrn Busch. Warum haben Sie denn die Mobility so in den Mittelpunkt Ihrer Ansprache gerückt? Ist das ein Zeichen, dass Sie definitiv Kerngeschäft sein soll und im Mittelpunkt auch ihres Wirkens stehen soll? Und was ist der Langfristplan für ITS am Ende des Carve-outs? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Höppner. Freue mich, dass es Ihnen gut geht und Sie nochmal die Perspektive zurechtgerückt haben. Ich möchte diese Perspektive nicht so zurechtrücken. Das möchte ich denen überlassen, die uns beurteilen, die Aktionäre, die Gesellschaft, natürlich auch die Medien. Ich meine, ich hatte damals am 31. Juli 2013 Und dann haben wir auch gesagt, ich werde mich hart dafür einsetzen und hart arbeiten, zusammen mit dem Management-Team und allen Siemens-Kolleginnen und Kollegen, dass wir das Unternehmen in einen besseren Zustand übergeben können, als ich es damals bekommen habe. Und das zu bewerten, liegt an Ihnen und an denen, die das versuchen möchten. Und die Schlussbilanz ziehen wir zur Hauptversammlung 2021.
Das war's. Also, Herr Höppner, die erste Frage kann ich sehr schnell beantworten. Wir hatten am Capital Market Day vor circa einem Jahr hatten wir angekündigt, ein strategisches Update zu Siemens Mobility zu geben. Das haben wir hiermit getan. Deswegen bin ich hier etwas ausführlicher geworden. Zu ITS. Wir machen jetzt zunächst den Carve-out, ermöglichen dem Geschäft, sich weiter zu optimieren, voranzutreiben. Wir haben im Übrigen auch dort nicht die Investitionen eingestellt. Wir haben sogar eine kleine Firma gekauft, ATC in Australien. Damit hat ITS jetzt alle drei Standards, die man weltweit braucht, um Ampelsteuerung in den Städten zu machen. Es hat keine andere Firma. Und wir werden dann sehen, in welcher Form wir ITS weiterentwickeln können, sodass wir den größten Nutzen für unsere Shareholder generieren, aber auch für das Geschäft. Und dem Geschäft erlauben, weiterhin so profitabel zu wachsen, wie es in den letzten Jahren gemacht hat.
Vielen Dank für diese erste Fragerunde. Als nächstes Alexander Hübner von Reuters, bitte.
Ja, guten Morgen. Sehen Sie mich? Ja, wunderbar. Zu ITS hätte ich gerne noch mal gewusst. Schließen Sie denn aus, dass das Geschäft auf Sicht verkauft oder auch an die Börse gebracht wird? Das Gleiche zum Thema Siemens Valeo oder Valeo Siemens. Da gab es ja auch schon Berichte, dass sie Ende 2021, also Kalenderjahr 2021, da aussteigen wollen oder sollen. Vielleicht können Sie uns dazu was sagen. Und dann wollte ich einfach mal wissen, die Wechselkurse, warum erwarten Sie da im laufenden Geschäftsjahr solche Verwerfungen und woher? Hat das mit der US-Wahl zu tun oder geht es da um China? Oder Sie werden es mir sicher sagen. Danke.
Stimmt. Also ich fange mit der ITS an. Noch in 2013 hat die ITS ca. 2% Verlust gemacht. Und die hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt in dem Rahmen, den wir gegeben haben. Wir sind jetzt, wir haben die Profitabilität um über 700 Basispunkte gesteigert. Wir haben einen ordentlichen Wachstum hingelegt von ca. 8% CAGR. Und glauben aber, das Geschäft muss weiter wachsen in einem anderen Umfeld. Es gibt andere Geschäftsarten. Das ist auch viel lokaler Service. Wir haben da auch andere Tarifverträge. Und wir glauben, dass wir dem Geschäft einfach die Freiheit geben müssen, schneller zu wachsen. Das machen wir jetzt mit dem Carve-out, optimieren das Geschäft dahingehend weiter. Und dieser Carve-out wird im zweiten Hälfte nächsten Jahres beendet sein. Und dann, wir haben keine Eile, wir werden dann gucken, wie wir dieses Geschäft weiter optimieren und die Möglichkeit geben, weiterhin zu investieren und zu wachsen.
Ja, Herr Hübner, ich fange mal mit Ihrer Frage nach den Wechselkursen an, denn die ist relativ einfach. Sie müssen nur zurückgehen und im letzten Jahr die Durchschnittskurse, die sind im Netz verfügbar, aus den einzelnen Quartalen für den US-Dollar und den chinesischen Renminbi vergleichen mit dem, was die Forward-Kurse sind, also was der Markt jetzt, nicht ich persönlich, nicht die Siemens AG, sondern der Markt einfach in den Forward-Kursen für unser Geschäftsjahr 21 prognostiziert, dann kommen Sie sehr schnell auf eine erhebliche Veränderung des Währungsgefüges, so wie es dasteht, also keine Spekulation, sondern einfach aus Fakten abgeleitet. Und nachdem der Einfluss materiell ist, war es uns wichtig, dass wir Ihnen das auch mitteilen, damit Sie unseren Ausblick und dann auch die Entwicklung der Geschäftssituation richtig einordnen können. Zum Thema Siemens Valeo, ich weiß, wir wissen, dass da viel drüber geschrieben und auch spekuliert wurde, nicht von uns wohlgemerkt. Aber wenn Sie sich anschauen, die Relevanz dieses Geschäfts für die Zukunft der Elektromobilität ist ohne Frage gegeben. Als wir 2016 dieses Joint Venture ins Leben gerufen haben, hat sich niemand erträumen lassen, wie viel Momentum gerade jetzt dazu entstanden ist. Schön ist eigentlich, dass die Nachfrage bei Siemens Valeo von den großen Automobilisten im Elektromobilitätslager, aber auch im Hybridlager sehr groß ist. Damit verbunden ist dann natürlich auch ein entsprechendes Investitionsgebaren. Das war damals nicht vorhersehbar und zugegebenermaßen ist es auch beim Hochfahren von einer Hochqualitätsfertigung, wie das in dieser Branche üblich und zu Recht erwartet wird, manchmal nicht genauso, wie man sich's mit dem Geodreieck hinmalen würde. Da gibt's also Verbesserungsbedarf, Notwendigkeiten, die adressiert sind, sodass das Geschäftsmodell als solches langfristig intakt ist. Wir aber von Anfang an auch gesagt haben, dass wir uns langfristig hier nicht am Steuerrad sehen, sondern eher in einer Co-Pilotenfunktion. Und das bildet sich jetzt in dem ab, was ich Ihnen gesagt habe. Also perspektivisch langfristig, glaube ich, ist das ein sehr relevantes Geschäft. Aber wir müssen natürlich ganz einfach nüchtern den Fakten folgen und sehen, dass wir auf der aktuellen Situation eine Wertkorrektur unserer Investition vornehmen mussten.
Vielen Dank, Herr Thomas. Und jetzt kommen wir zu Christoph Rührmeier von der dpa. Bitte schön.
Grüße Sie. Ich hätte noch zwei Teilnachfragen. Zum einen diese Reduktion von 50% bei dem CO2-Ausstoß. Was ist denn da das Vergleichsjahr, zu dem Sie die 50% Rückgang sehen? Und die... Ja, erstmal die Frage.
Herr Rümer, das Vergleichsjahr ist 2014. Wir hatten damals 2,2 Millionen Tonnen. Das war jetzt noch All-in, also der vergleichbare Wert. Den habe ich jetzt nicht im Kopf, wenn man Energy rausrechnet. Aber das war alles mit inklusive Energy, den Wert, den ich gesagt hatte. Wir sind mit 2,2 Millionen Tonnen gestartet und haben versprochen, die auf 50% zu reduzieren. Das ist uns gelungen. Und der Weg nach vorne ist, dass wir bis 2030 dann Carbon Net Neutral sein wollen. Und werden.
Entschuldigen Sie, die zweite Frage, die ich noch hatte, habe ich jetzt wieder. Energy hatten Sie ja jetzt in Q4 einen positiven Effekt. Sie hatten auch andere negative Effekte. Jetzt mal unterm Strich Energy-Ausgliederung fürs Geschäftsjahr positiv, negativ und wenn ja, wie viel?
Ja, ich hatte, danke Herr Rührmeier für die Nachfrage an der Stelle nochmal, hatte er ausgeführt, dass der Endkonsolidierungsertrag für das Energiegeschäft 1,2 Milliarden ausgemacht hat. Und dass dem gegenüber stehen die Projektkosten, die mit so einer Ausgliederung einhergehen, fürs Listing und so weiter, aber auch die Steuern, die beim Carve-out anfallen, auch darüber hatten wir berichtet, plus der Restrukturierungsaufwand des Jahres. Und genau diese Gleichung in Anführungsstrichen haben wir Ihnen letztes Jahr an gleicher Stelle vorgestellt. Wir hatten im November des letzten Jahres angekündigt, dass wir erwarten, dass der Endkonsolidierungsertrag größenordnungsmäßig die Projektkosten, die Steueraufwendungen und den Restrukturierungsbedarf des Jahres 2020 abdecken werden. Und genau so ist es gekommen.
Vielen Dank. Als nächstes an der Reihe ist Michael Flemig von der Börsenzeitung. Herr Flemig, guten Morgen.
Zwei Fragen insgesamt.
Wir können Sie nicht hören. Herr Flemig, wir können Sie leider nicht hören.
Mute,
Knopf.
Anmuten? Oder näher ans Mikro?
Genau. Wir rufen Sie gleich mal an, Herr Flemig, und gehen in der Zwischenzeit weiter in der Liste mit Frau Meier vom Manager-Magazin, bitte.
Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich höre mich selber, aber ist egal. Ja, ich hätte noch eine Frage zum Return on Capital Employed. Da hatten Sie im letzten Geschäftsjahr 7,8%. Ich konnte jetzt nicht die letzten Jahre alle nochmal durchgucken, aber also mein Gefühl wäre, das ist sicherlich der niedrigste Return on Capital Employed seit mehr als 10 Jahren. Jetzt haben wir natürlich auch Covid-Pandemie und so weiter. Andererseits sind die Gewinne ja gar nicht so schwach. Ich wollte einfach mal fragen, was sind denn da die Haupteinflussfaktoren, dass der ROCE so niedrig ist? Es liegt vielleicht eben doch daran, dass man sehr viel Kapital für wenig rentable Unternehmen, also die Übernahme wenig rentabler Unternehmen investiert hat? oder liegt es am Geschäftsportfolio? Und deswegen vielleicht auch schon gleich mal die Frage, ob Sie planen, da das Ziel oder überlegen, das Ziel anzupassen. Das ist ja, glaube ich, 15-20% die Bandbreite und die wurde jetzt ja schon seit Jahren nicht mehr erreicht. Ja, Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Frau Mayer, für die Frage. Eine sehr relevante Frage und wir hatten darüber ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Mit dem erhöhten Mitteleinsatz, also dem gebundenen Vermögen, was Sie schon angesprochen haben, das sich zum Teil auch aus Zukäufen, insbesondere im letzten Jahr aus der Medizintechnik ergeben haben, wo wir mit Corindus und ECG zwei Zukäufe vorgenommen haben, die sich dann natürlich auch im durchschnittlichen gebundenen Vermögen niedergeschlagen haben, gab es Entwicklungen, die die Kapitalbasis erhöht haben, ohne dass sich die Ertragskraft an der Topline, was auch nicht zu erwarten ist, innerhalb so kurzer Zeit dann entsprechend gesteigert hätte. Deshalb nicht überraschend diese Entwicklung für uns. Wir hatten das ja auch schon avisiert und wenn Sie jetzt die Frage nach vorne gerichtet stellen, was ist denn ein sinnvoller Zielkorridor, dann muss ich Sie natürlich auch um Geduld bitten an der Stelle, weil Sie wissen ja, was wir mit der angekündigten und auch auf gutem Weg befindlichen Akquisition von Varian bei der Siemens Healthineers AG einen großen weiteren Schritt in Richtung der Transformation in dieser Branche vorhaben, der natürlich auch mit entsprechendem Kapitaleinsatz einhergeht. Und wir werden uns das in Ruhe anschauen müssen, was dann perspektivisch ein vergleichbar sinnvoller Korridor ist für die Jahre, ich sag mal 22 fortfolgende. Deshalb also eine systemische Aussage dazu dürfen Sie im Augenblick bitte noch nicht erwarten, weil ich die Fakten Ihnen auch noch nicht nennen kann und spekulieren wollen wir ja wie immer nicht.
Ich würde vielleicht dazu Frau Mayer noch mal ergänzen wollen, meine Damen und Herren, in einer mehr grundsätzlichen Diskussion. Man muss sich natürlich die Frage stellen, wie man denn künftig die drei Unternehmen führt. Die Kapitalrendite mag ein probates Mittel gewesen sein, einen Konzern auch zu betrachten, der aus vielen Bestandteilen besteht, aus Wachstumsgebieten, aus Gebieten, die sich im Restrukturierungsumfeld befinden oder auch natürlich Gebiete, die mit schwachem Wachstum sehr viel Cash erwirtschaften und damit auch eine hohe Dividende ermöglichen. Wenn Sie nach vorne die drei Unternehmen betrachten, haben die natürlich auch ganz andere Ausgangsvoraussetzungen. Man findet in Wachstumsunternehmen sehr wenig die Kennzahl ROSI. Man steuert nach anderen Bedingungen. Andere Unternehmen, die weniger wachsen oder die in einem Transformationsmodus sind, wie zum Beispiel die Energie, hat möglicherweise andere Dinge. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man sich auch ganz sicher im neuen Management überlegen wird, wie wird man fokussierte Unternehmen, die aus ganz anderen Kriterien heraus auch entwickelt worden sind, denken Sie an die Gesundheitstechnik, auch mit der Übernahme von Varian, muss man sich überlegen, hätte man das gemacht, wenn man nach Russland steuert? Die Antwort ist eigentlich einfach. Insoweit, glaube ich, geht das Thema viel breiter und übergeordneter als nur, sagen wir, danach zu fragen, ob da eine Investition dabei war, die vielleicht sich im ersten Jahr noch nicht rechnet.
Vielen Dank, Herr Käser. Als nächstes rufe ich jetzt auf Herrn Fromm von der Süddeutschen Zeitung.
Jawohl, hallo. Noch zwei kleine Nachfragen. Herr Käser, Sie haben gerade noch mal skizziert, wie Sie aus dem Konglomerat einen fokussierten Siemens-Konzern gemacht haben. Ist denn der Status quo, wie Sie ihn jetzt haben, ist das jetzt für Sie der ideale Siemens-Konzern? Kann der so bleiben? Oder gibt es da noch Punkte, wo Sie sagen, da müssen wir noch mal ran in den kommenden Jahren? Wie sehen Sie das? Zweitens, Energy, Siemens Energy, wie sehen Sie den aktuellen Zeitplan jetzt zum Kohleausstieg? Einige sprechen ja auch von Kohleausstieg Light. Ist das richtig so? Wird das richtig gemacht, Ihrer Meinung nach? Und dann eine Frage vielleicht an alle nochmal. Sie sind ja doch relativ optimistisch für das kommende Jahr. Man sprechen auch schon von einer Postpandemie-Ära dann möglicherweise. Wo nehmen Sie diesen Optimismus her? Schließlich ist noch nicht ausgemacht, würde ich sagen, dass Ihre Kunden, die ja ein großer Mehrzahl Industriekunden sind, dann wieder bereit sind zu investieren. Danke.
Vielen Dank, Herr Fromm. Also lassen Sie mir das mal so formulieren. Ich glaube, dass wir gemeinsam, das ist ja keine Einzelleistung gewesen, gemeinsam ein Ökosystem gebaut haben zum heutigen Stand, in dem alle drei Unternehmen eine riesige Chance haben, fokussiert die Transformation zu gestalten. Alle drei sind in diesem Transformationsprozess, die Gesundheitstechnik, die erste Transformation ja eigentlich schon eingeleitet hat mit der Krebsbekämpfung, aber auch die anderen, die Siemens Energy von konventionellen zu erneuerbaren Energien als eine Energiewende auch nicht nur ideologisch, sondern auch ökonomisch zu gestalten. Und das industrielle Siemens, wenn Sie so wollen, steht ja mittendrin eigentlich schon in der vierten industriellen Revolution oder Internet of Things oder 4.0. Da gibt es ja verschiedene Namen, aber die meinen alle das Gleiche. Und wichtig war es uns, dass wir die Ausgangsvoraussetzungen dafür schaffen, dass alle drei auch in der nächsten Dekade sehr erfolgreich sein können. Ist das jetzt schon der Schluss? Nee, es ist der Anfang. Es ist der Schluss einer Ära des heutigen CEOs und es ist der Anfang für die Ära des neuen Managementteams. Und natürlich werden sich alle drei unterschiedlich weiterentwickeln. Es ist gar keine Frage, wie. Da schaue ich nach rechts oder auch mal irgendwann später. Man muss ja auch mal die Zeit haben, überlegen zu dürfen, bis man etwas sagt. Das bietet sich immer an, erst nachzudenken und dann zu reden. Das ist insofern klar. Die Energie, das ist ja nun eine Fragestellung eigentlich an das Management und nicht an den Aufsichtsrat. Aber wir hatten ja vor längerer Zeit bei der außerordentlichen Hauptversammlung schon angekündigt, dass das Management von Energie sich mit dem Thema befasst, einen verantwortungsvollen Ausstieg aus der Kohle zu tun, aber einen sehr konsequenten. Und natürlich habe ich auch die Berichterstattung darüber gesehen mit dem Ausstieg Light, oder das muss jeder selber wissen, wie er es bezeichnen will. Wir glauben, dass es ein verantwortungsvoller Ausstieg ist, der sich dadurch ausprägt, dass wir das tun, sehr konkret tun, auch messbar tun, aber dass wir natürlich auch die bestehenden Verträge einhalten. Das ist ja eine Geschäftsgrundlage. Wenn Sie heute Lieferanten haben, die je nach Stimmung sagen, ach, jetzt werde ich den Vertrag erfüllen oder vielleicht auch nicht, wird das nicht zu langer vertrauensvoller Geschäftsbeziehung führen. Insoweit haben wir ehrlich gesagt, wir steigen aus, nehmen keine neuen Projekte an, werden aber die bestehenden Verpflichtungen zu den Kunden erfüllen. Das schließt ein, dass wir Angebote gemacht haben, die verbindlich sind und die noch eine bestimmte Zeit laufen, bis die Verbindlichkeit ausläuft. Und wenn der Kunde in diesem Zeitraum entscheidet, dass er unser bindendes Angebot annimmt, dann werden wir das natürlich auch erfüllen. Insoweit ist es ein sehr konsequenter, ein verantwortungsvoller Ausstieg, der alle Interessenslagen berücksichtigt, nicht nur die Berechtigten der Nachhaltigkeit, sondern eben auch Aspekte der Beschäftigung. Ich meine, es sind ja auch Menschen, die dort hart arbeiten, denen man wieder Perspektiven geben muss, auch durch Aus- und Weiterbildung und ähnliche Dinge, aber auch ein verlässlicher Partner für die Kunden. Und dieses sicherlich konfliktäre Mix aus all diesen Interessenslagen heraus, glaube ich, hat das Management der Energie sehr, sehr sauber herausgearbeitet und einen klaren Plan vorgelegt. Vielleicht noch eingangs die Chancen. Ich meine, die Pandemie wird auch ein Ende haben. Und ich sagte es auch in meiner Rede, ein verantwortungsvolles Management prägt sich auch dadurch aus, dass wir das, was wir im Griff haben können, im Griff haben, schnell agieren auf die Dinge, die wir nicht im Griff haben, die von außen auf uns hereingetragen werden, aber dass wir auch nach vorne schauen. Überlegen, was haben wir daraus gelernt, und da ist sehr viel gelernt worden. Denken Sie nur an diesen neuen Weg, wie wir arbeiten. Da kann Roland noch was dazu sagen. Er hat das auch sehr stark nach vorne getragen, dass wir hier sehr schnell zu Ergebnissen kommen. Und die Chancen werden wieder kommen. Und denken Sie doch einmal alleine nur an diese ganzen Milliarden und Billionen, ich habe es aufgegeben mitzuzählen, weil man mit den vielen Nullen gar nicht mehr zurechtkommt, die überall versprochen werden. Und denken Sie nur an die Vereinigten Staaten, wo es ja auch vermutlich einen Wechsel gibt, 2 Billionen Dollar in Infrastruktur, in erneuerbare Energien, in Mobilität und andere infrastrukturelle Ausprägungen. Das ist genau das, wo wir in der Hauptsache tätig sind. Und das gilt ja auch für diesen Green Deal und die riesigen Maßnahmen, die von der EU angekündigt worden sind oder auch von der Bundesregierung. Da muss man nicht nur über Wasserstoffplattformen sinnieren, die vielleicht mal in 5 oder 10 Jahren einen kommerziellen Nutzen bringen. Aber da gibt es sehr, sehr viele und diese Chancen muss man ergreifen und auch den Regierungen helfen, zu sagen, guck mal, hier können wir dir helfen, hier können wir einen Beitrag leisten. Also, dass wir auch den Bedarf selber skizzieren und ihn dort auch einbringen. Da gibt es viele gute Ideen und insofern ist mir da gar nicht bange. Aber das neue Management muss das in der Hauptsache erledigen. Und deshalb, Roland, glaube ich, ist ganz gut, wenn du auch da ein bisschen was dazu sagst.
Also wenn Sie fragen, ob wir ideal aufgestellt sind, ich glaube, wenn man aufhört, versucht besser zu werden, dann hört man auf, gut zu sein. Ich denke, und darüber hinaus ist es so, das haben wir jetzt in Corona gesehen, beschleunigt. Wir sehen, dass in all unseren Märkten eine unglaubliche Transformation stattfindet. Neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, Ökosysteme. Kunden kaufen eben nicht mehr Produkte ein, sondern wollen wirklich Lösungen, schauen auf ihre Produktivität. In dem Umfeld kann man gar nicht ideal aufgestellt sein. Man kann sich nur weiterentwickeln und das schnell. Das ist der Grund, warum wir so sehr Wert legen auf das Thema Growth Mindset, dass wir kontinuierlich gucken und natürlich auch auf Kundenorientierung. Es geht vor allen Dingen darum zu verstehen, was passiert am Markt, wie ändern sich die Kundenbedürfnisse, das sogar zu antizipieren und dann entsprechend mit dem richtigen Mindset dann die Veränderungen angehen. Das ist nicht nur Technologie, das ist auch sehr, sehr viel, hat sehr, sehr viel mit der Weiterentwicklung unserer Menschen zu tun. Deswegen habe ich auf das Thema Aus- und Weiterbildung so viel Wert gelegt, weil sie eigentlich auch neue Geschäftsmodelle lernen müssen. Der Vertrieb muss lernen, andere Dinge zu verkaufen. Unsere Entwickler müssen lernen, anders zu entwickeln. Vielleicht haben sie vorher Embedded Software entwickelt und jetzt entwickeln sie in der Cloud. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, aber riesige Chancen für uns. Und das bestärkt mich eigentlich, dass wir zwar nicht ideal, aber sehr, sehr gut aufgestellt sind. Denn in der Krise, in der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass das, was wir getan haben, worin wir investiert haben, dass sich das auszeichnet. Während andere Wettbewerber zum Beispiel nicht mehr liefern konnten, konnten wir virtuell kommissionieren oder einen virtuellen Service erbringen. Und das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass man bei Mobilität sogar leicht flach oder leicht den Umsatz leicht steigern konnte, während unsere Wettbewerber, die größten Wettbewerber von uns in dem Geschäft, mit zum ersten Halbjahr mit -15, -18% geschrumpft sind. Also so gesehen ganz wichtig und Joe hat es schon angewähnt, auch das Thema New Normal, also wie arbeiten wir denn nach der Krise? Auch da, glaube ich, haben wir schon den Grundstein dafür gelegt, dass sich auch die Zeit danach nicht wieder zurückentwickelt, da wo wir vorher hergekommen sind. Und ich glaube, das ist gut so. Wir haben viel daraus gelernt. Nur um das Missverständnis vorzubeugen, es geht nicht darum, dass wir jetzt nur noch virtuell arbeiten, es geht um die Mischung. Wir brauchen den Kontakt zu Kunden, den Kontakt untereinander. Aber die Mischung macht's. Und ich glaube, dass man damit einen unglaublichen Nutzen ziehen kann, produktiver sein kann und auch die Geschwindigkeit, mit der man Dinge vorantreibt, weiter steigen kann. Das werden wir tun.
Besten Dank. Inzwischen hat sich Herr Flämig wieder eingewählt, diesmal auf Nummer sicher per Telefon. Und ich hoffe, dass das klappt. Herr Flämig, bitte.
Ja, grüße ich, Michael Flämig, Börsenzeitung. 2 Fragen habe ich, einmal zu Mobility und zum anderen zur Prognose. Zu Mobility, der Kapitalmarkt hatte ja bis zum Frühjahr gehofft oder bis zum Sommer, dass man sich da doch verabschiedet von dem Geschäft. Man hat auch die Befürchtung, dass da wieder Projektbelastungen auftauchen könnten. Vielleicht könnten Sie, Herr Busch, nochmal erläutern, warum man denn nun dran festhält und ob das auch langfristig für die Rolling-Stock-Aktivitäten gilt. Die 2. Frage zur Prognose. Interpretiere ich die Aussagen über die Währungsentwicklung richtig, dass man mit einem sinkenden Umsatz rechnet und über Kapitaleffizienz ist schon gesprochen worden. Ist denn auch das Kapitalstrukturziel so lange suspendiert? Danke.
Ja, lassen Sie mich beginnen, Herr Flämig, mit dem zweiten Teil Ihrer Frage nach dem Ausblick. Also es ist in der Tat so, dass sowohl die Topline, also Umsatz und Auftragseingang, erheblich betroffen sein werden von diesen Veränderungen im Währungsgefüge gegenüber dem Vorjahr, als auch die Ertragskraft direkt. Wir hatten das ja quantifiziert, Größenordnung 400 Basispunkte, also 4% Einfluss auf die Topline. Das ist schon ein Wort und deshalb eben auch kommunikationspflichtig aus unserer Sicht, bevor das Geschäftsjahr beginnt. Der Margeneinfluss, Größenordnung 0,5%. Und wenn sich alle Annahmen, die wir Ihnen ausgeführt haben, zur wesentlichen Einflussgrößen auf das Geschäftsjahr 21 dann auch so zeigen würden, würden wir im Nachsteuerergebnis über stolze Zahlen aus Währungseinfluss in der Größenordnung einer 0,5 Milliarde sprechen. Deshalb, wie gesagt, rechtzeitig avisiert, volle Transparenz. Wir haben nicht spekuliert mit eigenen Plangrößen über die Dollar- oder Renminbi-Entwicklung, sondern uns ganz hart an die Erkenntnisse, die ja im Markt transparent sind durch die Forward-Kurse, also die Kurserwartungen für den 30.09.21. Das können Sie im Internet bei jeder oder bei fast jeder Financial Institution, bei jeder Bank nachlesen. Das zweite Thema, es ist natürlich so, dass wir, was die Kapitalstrukturkennziffern anbelangt, rechtzeitig darauf hingewiesen haben, dass mit der Akquisition von Varian hier eine erhebliche temporäre Veränderung eintreten kann und wird. Wir wissen nicht logischerweise, wann genau das Closing stattfinden wird. Wir haben gesagt, in der ersten Jahreshälfte 21. Wir kommen gut voran bei der Abarbeitung der notwendigen Schritte. Wir haben Sie darüber informiert, dass am 22. Oktober zum Beispiel die amerikanischen Kartellbehörden grünes Licht gegeben haben. Wir arbeiten natürlich auch in den anderen Jurisdiktionen an diesen Voraussetzungen, die regulatorischer Art erst erfüllt sein müssen, um dann gut vorbereitet zu sein für den Tag des Closings, an dem der Kaufpreis dann entrichtet werden muss. Wir haben bereits eine Kapitalerhöhung bei den Siemens Healthineers durchgeführt. Das Siemens Healthineers Management hat avisiert, dass es eine zweite geben wird. Ist auch nachvollziehbar aus den Ankündigungen, die mit dem Signing dem Markt transparent gemacht worden sind. Und daraus wird sich dann auch ein Verlassen dieses Korridors für einen absehbaren Zeitraum ergeben, in dem dann auch ein sogenanntes Deleveraging, also ein Abbau des Verschuldungsgrades wieder stattfindet. Wir haben das extensiv mit den Ratingagenturen besprochen. Die haben daraufhin uns bestätigt, dass Ceteris Paribus unser Rating stabil ist. Den Outlook, also die Perspektive für den Weg nach vorne, mit einem Ausrufezeichen markiert. Aber die Zuversicht im Markt und auch unsere eigene, dass wir weiterhin nachhaltig einer sehr soliden, konservativen Bilanzpolitik folgen werden, steht unerschütterlich im Raum.
Herr Flämig, einerseits ist es gut, dass Sie uns an die Projektbelastung erinnern, weil das tue ich nämlich auch bei unserer Mannschaft, weil man immer fokussiert sein muss auf das, was man tut in diesem Geschäft, dass da was nicht wieder passiert. Andererseits kann ich Ihnen sagen, dass wir jetzt mittlerweile seit 27 Quartalen keinen Projekteinschlag hatten, also der wirklich da durchgeschlagen hat. Klar gibt es dann irgendwann Themen, die nicht ganz grad laufen. Wir sind aber seit 27 Quartalen mit einer Ausnahme, ein Covid-Quartal sozusagen, im Margenband. Also ich glaube, das ist schon ein Beweis dafür, dass wir dieses Geschäft jetzt ausreichend gut stabilisiert haben und auch dahingehend weiterentwickeln. Warum finden wir das Geschäft so spannend? Einmal, es gibt ein paar strategische Kriterien, die ich Ihnen nochmal erläutern kann. Das eine ist die Frage, agieren wir in einem Markt, der attraktiv ist? Und der Markt ist attraktiv. Sie sehen, dass wir jetzt auch in der Krise, der Markt ist zwar nach unten gegangen, erholt sich jetzt sehr schnell. Wenn die Prognosen von unseren Leuten stimmen, dann erwarten wir einen plus 20% Markterholung, auch durch Programme, durch Pushouts. Aber in Summe wächst der Markt mit 3-4% und wir wachsen darüber. Also sehr attraktives Marktumfeld. Zweite Frage ist, kann man damit Geld verdienen? Das können wir. Wir sind jetzt bei 10% in der Covid an der unteren Kante des Margenbandes, werden das weiterentwickeln und haben noch Möglichkeiten, diese Marge weiter voranzutreiben. Ich habe es berichtet. Wir wollen auf mehr Recurring Revenue, also Service gehen, profitables Komponentengeschäft auf Plattformen setzen. Also die Profitabilität ist gut und im Übrigen der ROSI auch. Dann nächster Punkt ist, kann man sich differenzieren, auch technologisch? Und dann ist es ein ganz, ganz klares Ja, mehr denn je. Wenn Sie angucken, neue Züge, Wasserstoffzüge, elektrisch angetriebene Züge, Signale, Signaltechnik in der Cloud, wir sind die einzige Firma, die das wirklich ernsthaft anbieten kann. Wir sind auch bei dem Thema, dass Kunden weniger jetzt CapEx, also Züge kaufen, sondern wirklich Transportkapazität. Da schlägt natürlich Technologie das Vorhersagen von Fehlern zu. Also wirklich beherrschen wir auch die Digitalisierung und die virtuelle Kommissionierung und Wartung. Ja, man kann sich differenzieren und wir tun das. Im Übrigen geben wir alleine als Siemens so viel F&E aus wie unsere beiden großen Wettbewerber Alstom und Bombardier zusammen. Nächste Frage, ist es ein Siemens-Geschäft? Passt es zu uns? Dann kann ich auch sagen, klares Ja. Da geht es um Kundenbeziehungen, langjährige Kundenbeziehungen, das Vertrauen auch in die Marke Siemens, aber auch die Präsenz in den Regionen. An vielen Stellen geht es ja auch um staatliche Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben da sehr, sehr gute Verbindungen. Und dann noch eine Frage, Synergien. Ja, es gibt viele Synergien. Es ist entweder mit der Gebäudetechnik, wo wir auch gemeinsam Stationen aufbauen oder Infrastrukturen mit ausbauen, aber technologische Synergien, zum Beispiel diese IoT-Plattformen, die wir einsetzen, digitale Technologien, eine Datendiode, die nur in eine Richtung funktioniert, alles Technologien, die bei Siemens entwickelt wurden. Und dann die letzte Frage ist die, schaffen wir es im Konzern, dieses Geschäft zu einer Nummer-1-Position zu bringen? Und da kann ich auch sagen, klares Ja, wir haben einen globalen Champion geschaffen. Wir sind führend in den Märkten, die wir bedienen. Und das schließt auch, Herr Flemming, das schließt auch Rolling Stock mit ein. Im Übrigen Rolling Stock und Service, der zugehörige Service, unterstützt auch die Marge des Geschäftes. Also wenn Sie das Gefühl haben, das ist ein nicht so sehr attraktives Geschäft, wir entwickeln das zu einem sehr, sehr attraktiven. Und demzufolge glauben wir, dass die Mobilität, Siemens Mobilität, sehr gut aufgestellt ist und auch eine sehr, sehr gute Perspektive nach vorne hat, zu wachsen und noch profitabler zu werden.
Dankeschön. Wir haben jetzt noch 4 von Ihnen mit Fragen. Deshalb werden wir leicht überziehen. Ich bitte Sie nur um Verständnis, dass ich dann in etwa 10 Minuten trotzdem gemeinsam mit Ihnen zu einem Ende kommen muss. Deshalb ganz schnell weiter zu Ruth Bender vom Wall Street Journal, bitte.
Ja, guten Morgen an alle. Ich habe natürlich eine Frage zum Ausgang der Wahlen in Amerika. Herr Kieser oder auch gerne Herr Busch. Einfach hören, was erwarten Sie sich für und was bedeutet das für transatlantische Beziehungen für Europa und auch für die Geschäfte, in denen Siemens operiert in der Zukunft? Danke.
Vielen Dank, Frau Bender. Ich glaube, wir sollten jetzt in aller Ruhe abwarten, bis sich der Nebel ein bisschen gelichtet hat und dann zu Schlussfolgerungen kommen. Ich meine, Herr Biden, der ehemalige Vizepräsident, steht sehr stark für Nachhaltigkeit. Das wird sicherlich etwas sein, worüber wir uns freuen, auch das Thema öffentlicher Transport. Das können große Chancen auch für unser Unternehmen sein. Wir sind mit über 50.000 Kolleginnen und Kollegen dort vertreten. Allein im letzten Jahr waren es etwa 26 Milliarden Dollar Umsatz, die wir dort ausgewiesen haben. Das ist ein riesiges Land. Ich glaube, es bietet sich immer wieder Chancen. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass wir mit diesen riesigen Infrastrukturpaketen, die ja dann jetzt auch kommen werden, man spricht von 2 Billionen Dollar, 2 Trillion Dollar da drüben, das sind gewaltige Möglichkeiten. Ansonsten, wie gesagt, ist zu hoffen natürlich, dass sich die transatlantische Beziehung nicht nur verbal, sondern eben auch inhaltlich erholt. Ich spreche jetzt ausdrücklich von der wirtschaftlichen Seite dieser Beziehung, dass wir auch wieder verlässliche Wertschöpfungsketten aufbauen können. Das ist ja sehr stark auch im Automobilsektor bei unseren Kunden der Fall. Und wenn es unseren Kunden gut geht, geht es uns typischerweise auch gut. Diejenigen, die darauf hoffen, dass sich der Konflikt mit China entspannt, fürchte ich, werden enttäuscht werden. glaube, dass sich die Rhetorik schon ändern wird, möglicherweise auch die Dauer der jeweiligen Aussagen. Aber es geht hier um etwas ganz anderes. Wer wird die Wirtschaftsmacht Nummer 1 in 2030 sein? Und da glaube ich, ist das jetzt nicht von einem Wechsel im Weißen Haus abhängig. Das wird uns noch eine lange Zeit beschäftigen. Umso wichtiger wäre es eigentlich, dass wir in transatlantischer Hinsicht zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zu einem Verständnis des freien und multilateralen Handelns kommen, weil das sicherlich auch auf die Beziehungen dann mit China, sowohl Europa als auch China, aber natürlich auch Amerika, China, sich auswirken wird. Ich hatte kürzlich, ist gar nicht so viel beachtet worden, interessanterweise, kürzlich ein Interview gelesen, das Frau Kramp-Karrenbauer gegeben hat über genau diese transatlantische Identität. Und es war sehr interessant. Wenn Sie Lust haben, klicken Sie es nochmal an. Es gibt auch gute Kommentare dazu gegeben, die das sehr sauber analysiert haben. Europa braucht eine eigene Identität. Wir brauchen eine eigene Außenwirtschaftsposition. Nur dann werden wir eben am Tisch der beiden Großen auch Platz nehmen können und wird die Stimme gehört werden. Und wenn das politisch in diesem Rahmen auch geschaffen wird, dann meine ich, wird es den Unternehmen auch gut gehen, weil sie auf verlässlicher politischer Basis, auf verlässlichen politischen Rahmenbedingungen dann ihre Investitionen und ihre Strategien auch bauen und umsetzen werden.
Nächster ist der Herr Köhn von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bitte, Herr Köhn.
Ja, guten Morgen, hallo. Herr Thomas, ich komme mal wieder mit meiner langweiligen Frage. Es hat eine Fülle von außerordentlichen Ergebnisseffekten gegeben, positiv wie negativ für Energy, haben Sie es ja schon genannt. Können Sie trotzdem bitte nochmal sagen, was sich positiv und negativ entwickelt hat, wie das aussieht? Und es geht ja 2021 ja auch nochmal, Entschuldigung, ausgerechnet jetzt, geht 2021 ja nochmal weiter mit Effekten, weil ja auch dann der Flenderverkauf dazu kommt. Das ist die eine Frage. Die andere Frage an Herrn Käser. Sie haben ja vorhin auf die Frage nach Ihrer persönlichen Bilanz ja auch auf die Hauptversammlung verwiesen. Das Dumme ist ja nun, dass wir durch Covid-19 keine Präsenzhauptversammlung mehr haben werden. Ist es für Sie nach diesen 7 Jahren dann doch nicht ein Abschied mit einer bitteren Note, dass Sie auf Standing Ovations in der Olympiahalle verzichten müssen?
Ja, Herr Flemig, Entschuldigung, Herr Köhn, wenn Sie mich bitte beginnen lassen mit dem ersten Teil der Frage, die Sie gestellt haben. Nach den außerordentlichen Ergebnisseinflüssen sind in der Tat einige gewesen im vierten Quartal, einige angekündigterweise, andere für Sie sicher eher überraschend. Das Energy-Endkonsolidierungsergebnis, das will ich jetzt nicht nochmal thematisieren, hatte ich ja schon ausgeführt. Ich nehme an, das ist Ihnen voll transparent gemacht worden. Dann hatte Herr Käser und ich ja auch in meiner Rede darauf verwiesen, dass wir Anteile an Bentley Systems, ein Softwareunternehmen mit Sitz in den USA, erworben hatten. Durch den Börsengang dieses Unternehmens haben diese Anteile eine erhebliche Aufwertung erfahren, die sich dann in unseren Büchern niedergeschlagen hatten. Nachdem diese Beteiligung bei DI stand, war es auch notwendig, dann diesen Ertrag dort auszuweisen. Das ist natürlich ein außerordentlicher, der sich nicht wiederholen wird. Auch das ist klar. Und dann hatten wir auch, glaube ich, sehr transparent gemacht, auch ich in meiner Rede, dass mit 159 Millionen ein Verkaufsergebnis erzielt werden konnte bei Smart Infrastructure für ein Geschäft, das nicht zu dem Kernbereich der Aktivitäten gehört. Das waren die positiven, wesentlichen, großen Effekte. Dem gegenüber stand die Abwertung unserer Beteiligung an Siemens Valeo. Das hatte ich auch ausgeführt. 453 Millionen Abschreibung auf dem Buchwert mangels der kurzfristigen Ertragsperspektiven. Auch das hatte ich schon vertieft. Und daneben gab es noch einen Effekt in Höhe von 99 Millionen, der heute noch nicht angesprochen worden war, der sich daraus ergeben hat, dass wir eine Wertkorrektur bei den Geschäften der Energy vornehmen mussten, die bei uns geblieben sind und nicht mit verkauft wurden. Auch darüber hatten wir ausführlich schon berichtet, dass es solche Geschäfte gibt. Und Damit glaube ich, dass wir trotz der Fülle dieser Themen und auch deren Materialität Ihnen volle Transparenz über diese Effekte gegeben haben. Lassen Sie mich für den Weg nach vorne auf Länder, haben wir ja schon, sind Sie ja selbst schon eingegangen, müssen Sie bitte Verständnis haben dafür, dass ich das jetzt nicht quantifizieren kann, weil es ja auch noch nicht passiert ist. Wir haben den Verkauf angekündigt, aber noch nicht vollzogen. Sobald er vollzogen ist, werden Sie bis auf Heller und Pfennig genau dann auch den Ertrag daraus von uns dargestellt bekommen. Und wir hatten auch darauf schon hingewiesen, dass im Geschäftsjahr 21 dann aus Energy quasi Komponenten im Ergebnis wirken werden, die einerseits auf die ganz normale routinemäßige Berichterstattung zurückzuführen sind. Mit 35,1% hält die Siemens AG einen materiellen Anteil, der nach Ad-Equity-Regeln zu bilanzieren ist. Das heißt, das Pro-Rata-Nachsteuerergebnis wird uns dann zugeordnet. Darüber hinaus gibt es PPA-Effekte, auch die habe ich quantifiziert. Die sind noch nicht auf den einzelnen Millionenbetrag quantifizierbar, weil wir dazu natürlich jetzt erst dieses 12-Monats-Zeitfenster, das Sie kennen, zur Detaillierung haben werden, wie das üblich ist in solchen Situationen. Und dann gibt es für den reibungslosen Übergang, auch das hatten wir Ihnen angekündigt, eine Fülle von einzelnen Themen, um diese Reibungslosigkeit, die Stabilität beider Unternehmen zu gewährleisten. Das beginnt beim Entkoppeln von IT-Systemen und so weiter, sodass wir mit einer Größenordnung von 200 bis 300 Millionen in dem Geschäftsjahr 21 hierfür rechnen. Auch das sollte Sie nicht überraschen, der Betrag vielleicht für Sie neu, aber wir hatten das genauso auch angekündigt. Und was ich Ihnen auch sagen kann, ist, dass dieser Gesamtbetrag, also von dem Ad-Equity-Ergebnissen einschließlich der PPAs, wie auch den Stranded Cost, wie man es im Angelsächsischen gerne ausdrückt, ja, die Beträge, die jetzt für 21 im Raum stehen, deutlich zurückgehen werden in den Folgejahren.
Ja, Herr Kühn, zur anderen Frage. Es ist tatsächlich keine Präsenzhauptversammlung. Das ist auch gut so. In Anbetracht der Bedingungen der Pandemie ist das eine bittere Note. Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich glaube, es zahlt sich hier aus, dass ich immer dann zu dem Zeitpunkt mich geäußert habe, als es etwas zu sagen gab. Ich habe mir nichts aufgehoben, was ich dann einmal zum Ende hin noch sagen wollte. Insoweit glaube ich, ist das auch überhaupt kein Problem. Es ist ja oft auch kritisiert worden, dass ich mich zu gesellschaftspolitischen Themen eben auch geäußert habe. Aber das sollte man dann tun, wenn das Thema anliegt und ich hinterher so noch einmal hätte, würde, wollte. Ich erinnere nur daran, dass wir vor einem Jahr bereits auch unsere Besorgnis ausgedrückt hatten, und eineinhalb Jahren darüber, dass das mächtigste Amt der Welt auch in Verbindung gebracht wird mit Rassismus. Da gab es doch überhaupt keine 8 Minuten und so weiter. Jetzt sprechen alle darüber, da ist es auch zu spät. Insoweit, glaube ich, kommen Sie mal auf den Augenblick an und nicht darauf, dass man hinterher noch einmal alles zusammenfasst, was zu sagen gewesen wäre. Im Übrigen möchte ich sowieso mich darauf konzentrieren, was bleibt und nicht, was dann irgendwo in einer Halle vielleicht passiert. Wissen Sie, wenn die Leute aufstehen, setzen sie sich auch wieder und dann ist es auch vorbei und man geht zur Tagesordnung über. Deshalb glaube ich, ist es viel wichtiger, dass man sich darauf konzentriert, was bleibt und nicht was vergänglich ist. Und so wollen wir es auch halten.
Dankeschön, Herr Käser. Zeit für eine allerletzte schnelle Frage. John Revel von Thomson Reuters, bitte mit einer Frage. John, please.
Yeah, I have a short question. Can you hear me? Yeah, you said that. Can you hear me? Can you hear me?
Yes, we can hear you.
Just go ahead. No, sure, we can. Oh, good stuff. So I was thinking, next year you expect investments.
Also nächstes Jahr ist es ja so, dass man Investitionen erwartet, die gemacht werden sollen. Aber wie kann man das nun korrelieren mit den vielen Investitionen in die Infrastruktur? Wie kann denn das sein? Vielleicht läuft das Ganze ja langsamer als die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Also ich muss zugeben, dass der letzte Teil Ihrer Frage sehr schwer zu verstehen war. Bitte noch einmal wiederholen. Aber sonst haben wir schon verstanden. Doch, doch.
langsamer Wachstum auf GDP. Aber es gibt viele Stimulus-Programme von Regierungen. So, ich bin ein bisschen was ist Ihre, warum denken Sie, dass die Investitionen niedriger werden?
Ja, ich glaube, wir haben die Frage nur bedingt verstanden. Was rüberkam, war, dass Sie sagen, es gäbe wohl Stimulusprogramme, und ich vermute mal, die Frage war, was wir da sehen und welchen Vorteil wir daraus ziehen würden. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh. Stimulusprogramme gehen vor allen Dingen auch in Infrastruktur, sicherlich auch in den Gesundheitssektor, muss man sich genau anschauen. Ich glaube, das sind große Zahlen im Raum, aber sie sind noch nicht klar quantifiziert. Wir sehen auch, dass Stimulus in die Richtung also grüne, nachhaltige Energien, nachhaltige Technologien geht und nicht nur in Energieversorgung, sondern auch Energieeffizienz. Ich denke, in Summe sind wir gut positioniert, sei es jetzt Infrastruktur, Mobilitätsinfrastruktur, typischerweise wird da auch investiert, oder sei es Gesundheitswesen, aber auch Energieeffizienz, Energie. Aber da muss man wirklich genau gucken, welche Region wann diese Stimulusprogramme aufruft und in welcher Form. Also ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber ich denke schon, dass in Summe kann man sagen, dass diese Stimulusprogramme Rückenwind für das Ökosystem Siemens geben werden.
Ja, vielen Dank, Herr Busch.
Nein?
Sollen wir den noch
nehmen? Ja, einen machen wir noch.
Dann machen wir noch schnell.
Nicht, dass einer, einer nicht berücksichtigt wurde. Das wollen wir der heute Reibka. Gar nicht.
Das ist gut. Die Herren nehmen sich die Zeit. Vielen Dank. Und damit Herr Reibka, bitte.
Vielen Dank. Das ist nett, dass ich noch drankomme. Ich hätte zwei Fragen. Eine nochmal an Herrn Käser. Können Sie sich vorstellen, in zwei Jahren in den Aufsichtsrat der Kern-Siemens oder Industrial-Siemens, wie Sie es gerade genannt haben, zu wechseln? Dann wären Sie ja so eine Art Klammer von über zwei, zumindest der drei existierenden Siemens-Gesellschaften. Und eine Frage an Herrn Busch. Nach diesen großen strukturellen Veränderungen, die Siemens jetzt hinter sich hat, geht ja jeder davon aus, dass es unter Ihrer Führung erstmal wenn dann kleinere Schritte in solcher Art gibt, mehr organische Veränderungen. Wenn man mal zurückschaut, Siemens Building Technology bzw. heute SI und auch Mobility sollten ja beide schon mal aus dem Konzern verschwinden. Wie sicher ist es denn, dass die beiden auf Dauer dabei bleiben? Dankeschön.
Vielleicht hätten wir die Frage doch nicht zulassen sollen, Herr Reibka, also nichts für ungut. Aber ich glaube, der zweite Teil der Frage an Herrn Busch, wie es weitergeht, ist so viel wichtiger, dass ich glaube, dass wir die Zeit, die verbleibt, auch dazu noch nutzen sollen, das plastisch zu erklären.
Also also wir wollen definitiv die Investitionen, die wir in der Vergangenheit getätigt haben, auch sowohl in die Entwicklung als auch in den Vertrieb wollen wir natürlich hebeln und auch auf organisches Wachstum schauen. Das schließt aber nicht aus, dass wir auch andere Schritte machen. Aber wie gesagt, da ist es keine Notwendigkeit. Ich denke, das Portfolio, mit dem wir jetzt starten von Siemens, ist sehr, sehr resilient, ist sehr stabil, hat sehr, sehr gutes Wachstumsmomentum aus dem Markt, DI, SI und Mobilität, sodass wir uns da ganz gut aufgestellt fühlen. Die Frage danach stellt sich nicht, weil Sie über BT gesprochen hatten, über Mobilität. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir uns jetzt als fokussiertes Technologieunternehmen sehen, was die Schlüsselindustrien, Schlüsselmärkte der Gesellschaft adressiert. Also Industrie, Infrastruktur, Netze, Gebäude und Mobilität. Und ich glaube auch, dass wir an vielen Stellen sehen werden, dass Technologien übergreifend eingesetzt werden können. Es geht um Plattformen, Digitalisierungsplattformen, es geht um Know-how. Es geht aber auch um die regionale Präsenz. Und da dürfen Sie nicht vergessen, Siemens ist nach wie vor ca. 60 Milliarden schwer. Wir sind in den meisten Regionen der Welt vertreten, auch seit über 100 Jahren. Diesen Hebel auf die Geschäfte in Summe zu spielen, das ist, glaube ich, der große Vorteil, den wir haben. Und wir werden unsere technologische Führerschaft in all den Bereichen, die wir haben, weiter ausbauen. Und damit glauben wir, dass wir die Firma so sehr, sehr gut weiterentwickeln können.
Besten Dank. Meine Herren, besten Dank an Sie alle für die Beteiligung an unserer ersten virtuellen Jahrespressekonferenz. Noch ein schneller Hinweis für Ihre Planungen. Am Abend des 1. Dezember werden wir unseren Geschäftsbericht sowie Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Und ansonsten hören wir uns spätestens am 3. Februar des kommenden Jahres zur Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal. Und Sie haben es schon gehört, nach jetzigem Planungsstand zu unserer virtuellen Hauptversammlung wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen vor allen Dingen Gesundheit und heute noch einen schönen Tag. Vielen Dank.